The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so.
Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Also das Larry Leffert-Thema muss man aber auch spielen.
Wie geht denn das nochmal, Larry Leffert?
Ach ja,
ich dachte, du hättest uns noch Flöte gelernt. Kein Podcast ohne musikalische Untermalung, dass wir mal anfangen zu singen. Und ich sage ho, ho, ho und herzlich willkommen zur weihnachtlichen Ausgabe von Syreden, der dreibeinige Podcast, wie immer mit euren Lieblingsmoderatoren. Es gibt ja nur zwei, dem Sascha, hallo.
Und dem Sebastian, grüßt euch.
Hey, hey, hey und ho, ho, ho. Ja, wenn ihr das hört, nähert ihr euch mit großen Schritten dem mit Paketen beladenen Weihnachtsbaum. Ich hoffe, wir kriegen es noch vor Weihnachten geschnitten und gesendet, aber ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir quasi euer schönstes Weihnachtsgeschenk sein werden.
Oder jetzt? Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, Sascha.
Ja, du bist ohnehin immer mein schönstes Weihnachtsgeschenk, Sebastian.
Ach, du auch, Sascha. Oh. Aber schade, dass wir uns dieses Jahr Weihnachten ja gar nicht sehen eigentlich.
Ja, wirklich ein bisschen schade. Wir sind wieder über Skype miteinander zusammengeschaltet. Wir wollten ja eigentlich bei unserem letzten Zusammentreffen in der dreckigen Hauptstadt gleich mehrere Podcasts aufzeichnen, aber ja, unsere Stimme hat er irgendwie nicht mitgemacht. Es könnte auch ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen sein nach dem Doctor Who-Event. Aber ich war vorher schon ein bisschen angeschlagen. Musste mich dann in dieser Kneipe, in die wir dann anschließend gefallen sind, doch recht brüllend mit dem Lutz unterhalten, der mal kurz zu Wort gekommen ist in Aufgabe 15b. Und das hat meine Stimmbänder dann endgültig, oder den Stimmbändern endgültig den Garaus gemacht.
Ja, also bei mir ist, glaube ich, dieser Shatner-Cocktail. Also eigentlich hieß der ja Shatler-Cocktail, aber so ist das, wenn man zum Beispiel Hitchler-Bonbons liest, dann liest man ja auch was anderes irgendwie. Und so ging es mir bei diesem Shatler-Cocktail, den es in der Kino-Lounge vor dem Doctor Who Kino zu trinken gab. Den habe ich ja vorher reingezwirbelt. Der schmeckte sehr süß und synthetisch und sehr nach so scharfem Alkohol, also scharf im Sinne von Spiritus. Und danach weiß ich auch gar nicht mehr so viel. Aber der Film hat mir wirklich super gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Es gibt ja so ein paar kleinere Kritikpunkte, wo ich sagen würde, naja, das fand ich nicht so toll. Wie das immer so ist, das war ja bei Star Trek ganz ähnlich, dass wir doch da ziemlich geflasht aus dem Kino rausgekommen sind. Oder was heißt geflasht? Bei Star Trek war es mehr so, man ist mit schlimmen Erwartungen reingegangen und hat gedacht, oh, das war gar nicht so schlecht, ne? Es war gar nicht so schlimm wie erwartet. Das ist so ein bisschen, Red Letter Media hat das mal ganz gut zusammengefasst mit der Frau, die in der dunklen Gasse vergewaltigt wird und dann gesagt wird, das war gar nicht mal so übel. Das war quasi seine Parabel zum Star Trek-Film.
Interessanter Vergleich.
Ja, wobei das okay. Bei Doctor Who keine dunkle Gasse war und auch keine Vergewaltigung, sondern ein mit Freuden entgegengenommener Geschlechtsakt. Der sich auch im Nachhinein...
Sascha, hast du schon wieder was getrunken?
Noch nicht sehr viel, ich habe nur den Schaum vom Bier abgeleckt bisher.
Ja, also vielleicht hängt es auch mit dem heutigen Thema zusammen, weil in den Werken des Studios, um das es heute gehen soll, kommt nämlich auch der eine oder andere schlüpfrige Witz drin vor.
So sieht's aus. Und die eine oder andere gute Titelmusik.
Und die eine oder andere gute Titelmusik, also es geht mal wieder um eine Computerspielefirma, die es inzwischen nicht mehr gibt.
Leider.
Und wer unseren Geschmack so ein bisschen kennt, und wir hatten ja schon eine Sendung über LucasArts gemacht, Der wird vielleicht ahnen, dass es sich diesmal um die Sierra Studios handelt.
Hatte das Sierra-Logo eigentlich auch eine Melodie?
Bitte?
Das Sierra-Logo, hatte das auch eine Melodie?
Ja, das ging... Ding, ding. Oder so ähnlich.
Okay, wir versuchen es mal irgendwie rauszufinden und einzuspielen.
Ich habe es gerade eben noch gehört, verdammte Hacke. Ich mache jetzt noch mal. Es ging...
Stimmt, so ging das, genau. Und das Ganze ist quasi optisch untermalt durch einen Berg, der wie durch eine Jalousie betrachtet aussieht. Das ist das Sierra-Logo.
Ja, genau, der Berg, der muss wohl das auch der Berg gewesen sein, den man quasi von den Entwicklerbüros dann sehen konnte oder irgendwie sowas.
Ach so.
Oder nicht? Oder
ich dachte, ich hätte was mit diesem Sierra Madre Sur zu tun gehabt, aber.
Oder Sierra Leone oder was? Der Toyota Sierra? Ich weiß es nicht mehr.
Das war oder der Ford Sierra. auf jeden Fall wurde Sierra 79 eigentlich unter einem anderen Namen gegründet, nämlich unter dem damals fast schon visionären Namen Online Systems.
Genau, und nachher Sierra Online auch, ne?
Genau. Und zwar von Ken und Roberta Williams, die immer noch eine Internetseite haben, wo sie auf alte Sierra-Spiele hinweisen und auf neue Entwicklungen in ihrem Leben.
Ja, nennt sich SierraGamers.com. LucasArts Adventures war Sierra wirklich eine der treibenden Kräfte, was so Innovationen auf dem Adventure-Point-and-Click-Markt anging. Die ersten Spiele konnte man noch ohne Maus spielen. Die waren immer mit Texteingabe. Also man konnte mit den Pfeiltasten seine Figur über den Bildschirm steuern, wie also heutzutage mit der Maus. Aber es gab zum Beispiel keine aktionsauslösenden Mauszeiger, die man dann irgendwie durchswitchen konnte, sondern gab auch keine Verbenfelder wie bei LucasArts, wo man dann auf Gehe zu oder Öffne oder so klicken konnte, sondern musste die Befehle an die Figur übers Keyboard eingeben. Und man war natürlich jetzt nicht beschränkt. Also ich meine, man hatte ja bei LucasArts dann immer hier seine 12 Verben oder so und dann konnte man halt die durchprobieren. Bei so einem Textfeld mit einem Cursor, dann kann man erstmal geben, was man möchte. Und das war wirklich meine Freude, weil man wusste ja nicht quasi, auf was für Befehle reagiert wird und auf welche nicht.
Es war auch eine große Freude, die richtigen Begriffe überhaupt rauszufinden. Ich weiß, dass wir da mal ewig gesucht haben bei Leisure Suit Larry, da kommen wir nachher noch drauf. Wir mussten irgendwie Essen bestellen und das ging anschließend mit Order Food. Aber bis wir das raus hatten, dass wir Order Food dort eintippen mussten, ist einige Zeit ins Land gegangen. Und Sebastian war gerade auf der Toilette, als ich das dann ausprobiert hatte und hörte nur mein Jubelgeschrei. Man muss sich also vorstellen, wir waren ja nun auch, wir hatten zwar Englisch in der Schule, wir hatten auch schon ziemlich viel durch unsere Computeraffinität mit Englisch zu tun. Und
Monty Python natürlich.
Monty Python, aber sag mal, im Vergleich zu heute waren unsere Englischkenntnisse doch sehr rudimentär damals. Und da dann richtige Verben zu finden und richtige Begriffe, man musste ja auch finden, bei Objekten wissen, wie die heißen und sowas. Also dieses Computerspiel oder Computerspielen generell hat, glaube ich, unsere Englischkenntnisse enorm erweitert.
Das Ding, oder welches Verb man benutzen will, wenn man die Figur dazu bringen möchte, ein Kondom anzulegen.
Hat man nicht Use Condom oder sowas?
Es hieß auch Kondomenium, wenn ich mich recht entsinne.
Ach so.
Das war was anderes.
Das ganze Ding nannte sich Parser, was Sebastian meint, wo man hinklickt und dann den gewünschten Begriff eintippt. Und L. Love, der Entwickler von Leisure Suit Larry, war ein großer Verfechter davon und hat gesagt, er hat das Ding sehr geliebt, er hat es auch später nochmal eingeführt in einer späteren Serie, nachdem er eigentlich eine ganze Zeit dieses Point and Click gewesen ist. Hat aber gesagt, es ist verdammt schwer in Zeiten von Spielen mit Sprachausgabe das Ding nochmal weiterzuentwickeln, weil er hat es auch geliebt, dass ja die Benutzer verschiedene Begriffe dort eingegeben haben, in der Hoffnung, irgendeine Aktion zu provozieren, im Idealfall die richtige.
Ja.
Aber er hat sich sehr gefreut, wenn da Leute was Falsches oder was Kreatives eingegeben hat und hat auch für solche Eventualitäten dann halt was eingebaut, dass dann halt das Computerprogramm entsprechend reagiert hat. Wenn
genau,
man
da etwas ich hab grad noch
Naheliegendes, aber Falsches eintippt, kommt halt eine entsprechende Reaktion des Computers. Und das ist bei, da hat er gesagt, das war früher, wenn einem dann was eingefallen ist, mitten in der Nacht, konnte man dann einfach eine Textzeile einfügen. Und später musste man halt für einen halben Tag ein Studio buchen und den Sprecher bezahlen. Und das war halt dann alles etwas einschränkend, was die Kreativität betrifft.
Ja, ich denke, also ich habe gerade noch mal ein Interview mit Alau gelesen. Er hat auch selber gesagt, er ist halt mehr der Geschichtenerzähler und ist gar nicht so sehr zum Beispiel der Programmierer. Ihm ging es halt darum, irgendwie Leute zum Lachen zu bringen mit seinen Dingen. Und ich sag mal, er hat halt dann das bevorzugt, weil er darüber einfach mehr Text transportieren konnte, also auch mehr Humor und so weiter.
Ich glaube, wir haben das gleiche Interview gelesen.
Das könnte sein, dass das auf der deutschen Wikipedia-Seite von Alo verlinkt ist.
Ja.
So sieht's aus. Wir bereiten uns immer toll vor hier.
Ja, wir haben die Wikipedia quasi das Internet runtergeladen, komplett auf diese drei Seiten Papier, die ihr hier hört.
Ich habe es mir direkt mal ins Gehirn geladen, aber
du
ich habe nicht so richtig Zugriff
Stellen.
Drauf, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie noch, naja. Ja, genau. Also anderes Problem stellte sich halt, ich habe es gerade schon mal versucht anzudeuten, gerade bei Leisure Suit Larry, wo es ja darum ging irgendwie, dass man einen 39-jährigen Möchtegern Casanova, der noch bei seiner Mutti wohnt, dazu verhelfen soll, das erste Mal in seinem Leben mit einer Frau Liebe zu machen, bevor die Sonne wieder aufgeht, weil das wäre dann sein 40. Geburtstag und er wäre dann immer noch Jungfrau und im Spiel ist es auch so, wenn man zu lange braucht und die Sonne wieder aufgeht, dann begeht die Spielfigur Selbstmord.
Ein Problem, das Computerspielen nicht unbekannt sein dürfte.
Vielleicht war das damals schon, also ich habe das noch in einer Zeit gespielt, da hatte ich noch nicht so die richtigen Gedanken an dieses Thema irgendwie und aber es war absolut spannend und aufregend, weil man hat ja auch schon gehört, dass dieses Spiel irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woher ich das gehört habe, dass es in Amerika halt zu Skandalen gesorgt hat, dass verschiedene Händler sich geweigert haben, das zu verkaufen, wegen des vermeintlich jugendgefährdenden Inhalts halt. Und ich habe jetzt, seit du mir die Idee gemailt hast, über Sierra zu sprechen, die ganze Zeit überlegt, ob das irgendwie meine Jugend zerstört hat, dieses Spiel.
Nö.
Ich wüsste ja nicht, wie ich sonst geworden wäre, wenn ich es nicht gespielt hätte.
Also Alou, der Erfinder dieser Reihe, hat ja in diesem Interview, was Sebastian und ich beide gelesen haben, das auch auf der Wikipedia-Seite verlinkt ist, gesagt, dass er immer unter der Gürtellinie sein wollte. Also er hat immer gesagt, das sollte lustig sein, es sollte leicht schlüpfrig sein, aber wenn jemand halt sich da einen sexuellen Kick holen wollte, wäre falsch in der Serie. Und er hat quasi die Skripte auch immer seiner Frau vorgelegt. Die war quasi dann in dem Fall das Kontrollglied. Und hat die zu schlüpfrigen Teile dann einfach rausgeholt. Und hat gesagt, nee, Junge, das geht nicht. Das würde ich mal gerne ändern. Oder geändert gesehen haben.
Der Humor ist sicherlich in weiten Teilen sexistisch, aber immer gutartig. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Also ich würde mal sagen, der Humor ist schon dunkler als jetzt bei dem typischen LucasArts-Spiel insgesamt. Also durch alle Serien zieht sich das durch und es ist ein bisschen frickiger, schlüpfriger und auch, wie gesagt, oft negativer und dunkler. Aber nie irgendwie verletzend oder irgendwie bösartig. So, das war immer trotzdem noch ganz nett so. Und ich denke auch nicht, ehrlich gesagt, dass meine Jugend ja jetzt groß untergelitten hat, dass ich das gespielt habe. Im Gegenteil, man wird da mit Themen konfrontiert, mit denen man sich vorher noch nicht so richtig auseinandergesetzt hatte.
Ja, das stimmt. Also das hat jetzt, glaube ich, auch, du wolltest mal so einen Podcast machen, Dinge, die wir zu früh gesehen haben. Also es hätte wahrscheinlich auch einen anderen Impact gehabt, wenn wir es später gespielt hätten. Also
und ich denke auch, es war eigentlich sogar besser, weil mit harter Pornografie bin ich damals nicht in Kontakt gekommen. Also besser wird so ans Thema rangeführt. Also ich will es gerade mal sagen, wie hart das jetzt war. Also von der Grafik her, man sah eine Frau, glaube ich, nie bis zu den Nippeln. Also wenn man einen Ausschnitt zu sehen war, dann immer züchtig, ja. Und wenn mal Sex vorkam, was ja aufgrund des Themas irgendwie sich nicht vermeiden ließ, dann war dann immer beim ersten Teil war immer ein großer schwarzer Balken dann im Bild, wo Sensor drauf stand.
Stimmt.
Aber der Balken hat dann so gehüpft,
genau,
quasi.
Genau, auf und runter. man konnte es immer denken, was passiert. Und dann gab es dieses Tolle, was später auch in zahlreichen Filmen und Serien und anderen Computerspielen ebenfalls aufgegriffen wurde, dass man halt den Geschlechtsakt anders darstellt. Zum Beispiel mit einer startenden Rakete, einen Zug, der in den Tunnel rein und raus fährt.
Blumenkelche, die sich öffnen.
Ich weiß nicht, ob Al-Luwe das erfunden hat, das Ganze, und später in der nackten Kanone das dreist plagiiert wurde, oder?
Aber wo kam das denn bei Larry vor? Da kann ich mich gar nicht
mehr erinnern. Das müsste im, meine Fresse, im sechsten Teil vorkommen, wenn ich das nicht... Looking in Love.
Ach ja, doch, wrong, jetzt. Das war dieses auf der Yacht nach Liebe, ne?
Oder Yacht nach Liebe. Das kann auch sein. Nochmal ganz kurz auf den Programmierer zurückzukommen. Wie wird denn der gesprochen? Hast du es mal rausgefunden?
Nö, aber sag ruhig El Löw oder. Ey, El Löw, der Bundestrainer.
Ja, er wird geschrieben wie Löwe, nur ohne W. ohne Ö, meine ich, mit O. Man kann den El Love aussprechen.
Lau vielleicht?
Oder El Löw?
Oder.
Ich meine. Ich hab ja einen Kumpel, der heißt Uwe. Und der ist ja nun in England immer als Jui angesprochen worden. Also man hätte natürlich, wir kennen alle Uwe Boll, kennen und lieben ihn. Und der wird ja auch Jui gesprochen in den ganzen Hassvideos. Also ich habe da nichts gefunden, und aber ein bisschen was über seinen Lebenslauf. Also eigentlich, du hast es schon gesagt, ist er kein Techniker, der ist Lehrer gewesen und Musiker. Er hat unter anderem die Titelmusik für Galaxy Quest ist ein Film für Space Quest, für die Space Quest-Reihe gemacht, und einen lustigen Country-Titelsong für die Western-Parodie Freddy Farkas, die Sebastian eben mal kurz angespielt hat. Ich kannte sie bis dato auch gar
Pharmazist.
Nicht. Ein Pharmazie, einen ehemaligen Gunswinger, der dann umschult auf Pharmazie, auf Apotheker. Und Pharmazist gibt es gar nicht in Deutsch. Na egal, auf jeden Fall wird er Apotheker, und man kann so spannende Sachen machen wie Medizin zusammenmischen. Ich glaube, im Laufe des Spiels machen wir auch noch was Spannenderes. Ich glaube, es lohnt sich, das mal anzuspielen. Wir kennen es beide nicht. Sebastian hat eben mal reingeschnuppert. Er hat festgestellt, man kann es sich legal umsonst aus dem Netz laden. Man müsste nur leider auf die Seite einer großen deutschen Zeitung, nee, Zeitung will ich es nicht nennen, eines Blattes gehen und sich da runterladen. Deswegen wollen wir es nicht verlinken. Die mit den
großen Buchstaben und seit neuestem nicht mehr großen Brüsten auf der Titelseite.
Ach so, nur noch kleine mittlerweile. Auf jeden Fall hat er so tolle Sachen geschrieben wie Donald Duck's Playground. Kannst du dich daran erinnern?
Oh, das war ein tolles Spiel, das habe ich geliebt. Das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, der das Spiel kennt, aber ich mag manchmal gerne so ruhige, beschauliche Spiele, und das war eins.
Sollen
wir kurz davon erzählen, Sascha?
Da musste man, glaube ich, Geld für eine Charity-Organisation sammeln, als Donald Duck.
Für einen Spielplatz. Man wollte seinen drei Neffen einen Spielplatz gegenüber der Bahnlinie bauen. Auch sehr nett, also die Kinder mussten dann immer über die Bahnlinie
drüber,
wenn sie auf den Spielplatz wollten. Aber so ist das halt nun mal so in amerikanischen Midwesten-Städten. Und um halt Spielgeräte zu kaufen, so Schaukeln und Rutschen und so ein Kram, hatte man die Möglichkeit, ich glaube, in 4 verschiedenen Geschäften zu arbeiten. Das ging dann immer so 5 Minuten lang, musste man zum Beispiel im Flughafen Pakete sortieren oder Obst abladen oder Weichen stellen. Ja, und dafür gab es dann halt Kohle, und für die Kohle konnte man sich beim Goofy im Laden, also es war irgendwie Walt Disney gebrandet, das Ganze, konnte man sich dann halt diese Spielgeräte kaufen und dann umschalten auf einen von Donald Ducks Neffen und dann auf diesen Spielplatz gehen und dann halt da endlos die Klettergerüste hoch und runter klettern. So.
Hurra.
Also, genau, hurra, wird man jetzt so denken, aber es war halt einfach irgendwie süß gemacht, und die Spielchen, die waren halt nicht so das übliche irgendwie Sokobahn, Kisten schieben oder irgendwie finde den Schlüssel zur Tür, sondern das waren so kleine Spielchen, naja, Donald räumt Regale ein. Also es gibt ja vielleicht so eine Hierarchie unter Kindern irgendwie, wer irgendwie Manager werden will oder sonst was, der ist irgendwie Commander bei Battlefield oder bei EVE Online. Wer so die mittlere Laufbahn macht, keine Ahnung, was der macht, vielleicht irgendwie Sim Hospital oder sowas in der Richtung. Und wenn du später mal irgendwie Arbeiterkind wirst, dann spielst du vielleicht dieses Spiel. So Regale einräumen und so. Und
putzen.
Ja, genau, putzen oder... Ja, entweder das oder halt irgendwie so ein Ballerspiel.
Ich meine, es gab ja auch dieses Paperboy. Das wäre auch so eine Variante für den prekären Bereich gewesen.
Stimmt eigentlich. Obwohl, da war man ja noch dann irgendwie Jugendlicher und hat sich nur Geld nebenbei verdient. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er noch zu Hause wohnt und von seinen Eltern eigentlich versorgt
wird, der Junge. Ja, man durfte Scheiben einschmeißen. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Man konnte
das so hat aber, glaube ich, auch schon Punkteabzug gekriegt. Beziehungsweise die Leute haben dann nicht mehr die Zeitung nicht mehr bestellt.
Ja, das mag sein. Das stimmt.
Das ist wie im richtigen Leben. Computerspiele sind exakt wie das richtige Leben. Lasst euch nichts anderes erzählen.
Naja, auf jeden Fall hat diese tolle Leisure Suit Larry Reihe geschrieben. Das war immer das Problem Suit, von
Sascha, das ist einfach.
Das ist das Problem von Sierra Games. Man kann die Spiele nie aussprechen. Ich weiß nicht, wie der Entwickler heißt.
Und die Programmierer auch nicht.
Und ich weiß nicht, wie man diese scheiß Reihe ausspricht. Man darf ja den Podcast nicht buchen. Diese verdammte Leisure Suit Reihe.
Larry.
Was?
Leisure Suit Larry.
Leisure Suit Larry. Wir haben es immer abgekürzt, LSL.
Genau.
Und er heißt LFL, so, weil er nämlich einen Freizeitanzug trägt aus 100% Polyester. Und er hat auch einen sehr
hohen Larry Haaransatz. Ist nämlich irgendwie stilmäßig in den Ende der 70er hängen geblieben in der Disco-Zeit und läuft deswegen also zu dieser Zeit in den 80ern schon ein bisschen anachronistisch durch die Gegend.
Das stimmt. Und er ist auch irgendwie so ein bisschen deppert. Also Louis hat gesagt in diesem berühmten Interview, dass er eigentlich immer mehr auf der Seite der Frauen gestanden hat. Larry war halt ein Idiot und ein Loser und Dummkopf. Und im Grunde genommen haben die Frauen ja immer gewonnen, selbst wenn Larry sie dann ins Bett gekriegt hat.
Richtig, und das hat halt auch genau diesen ganzen bösartigen Sexismus, sag ich mal, irgendwie gar nicht erst aufkommen lassen. Dadurch, dass man selber quasi einen Anti-Helden gespielt hat, einen Trottel, einen Menschen, über den hinter seinem Rücken gelacht wird, würde ich mal so sagen.
Ja. Das war übrigens auch so, dass er dann nach dem dritten Teil gesagt hat, das hat so ein bisschen eine Trilogie gebildet, die ersten drei Spiele. Es wird kein LSL 4 geben. Und dann war aber die Nachfrage so groß nach einer weiteren Ausgabe dieser Reihe, dass er dann einfach gesagt hat, naja, dann machen wir halt einen fünften Teil. Und Larry hat halt alle Vorkommnisse aus dem vierten Teil vergessen. Und hat halt irgendwie wacht halt irgendwo auf mit einem totalen Brummschädel, weiß nicht, was passiert ist und hat quasi alles was vergessen, was im letzten Teil passiert ist.
Und das ist eigentlich schade, weil die ersten drei Teile waren echt toll und er lebt auch eine Menge. Und wie war das nochmal? Er ist auf der Suche nach Teil 4 oder irgendwie sowas?
Ja, irgendwie wird es dann auch intern genannt LSL 4 The Missing Floppies. Weil.
Ich glaube, ich habe es mal angespielt. Ich weiß noch am Ende von. Nee, habe ich nicht angespielt, stimmt nicht. Von daher kann ich dazu gar nichts sagen.
Ich kann nur noch was sagen. Es gab mal die Mutmaßung und den Verdacht, dass dieses Spiel mit Viren verseucht sei. Weil nämlich eine Ausgabe, die man damals über dunkle Quellen beziehen konnte, irgendein Trojaner enthalten hat. Und daraufhin war das irgendwie sehr verpönt, dieses Spiel, und alle waren irgendwie ein bisschen vorsichtiger, was LSL betrifft. Und irgendwie in Space Quest wird sogar darauf Bezug genommen, auf diesen Leisure Suit Larry Virus.
Wahnsinn. Mhm. Ja, diese bösen Viren damals. Ich habe ja regelmäßig immer meine, ich weiß nicht, 120 Disketten oder was ich damals hatte, durch einen Virenscanner gejagt, obwohl das eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, Disketten, die man nicht aus der Packung genommen hat, seit man sie das letzte Mal gescannt hat, nochmal zu scannen. Aber ich wollte da immer auf Nummer sicher gehen.
Es gibt ja auch diese tollen Hüllen, in denen man die stecken kann, damit da keine Viren rankommen.
Richtig, diese kleinen Plastiktütchen, genau. Die nochmal jede Floppy einzeln drin war. Ja, das hat der Larry auch so gemacht.
Genau.
Wenn man es nicht gemacht hat bei Larry, also wenn man sich bei Larry keine Schutzhülle übergezogen hat, dann ist erstmal scheinbar nichts passiert, aber wenn man dann noch 10 Minuten weitergespielt hat, haben einen plötzlich dann irgendwie die Sackratten gefressen.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, echt?
Ja. Also die erste Möglichkeit zum Beischlaf bei Larry 1 findet sich in Form einer Prostituierten. Übrigens ist es schwierig, mit dem Zuhälter zu reden, wenn man nicht weiß, was Zuhälter auf Englisch heißt. Also in einem Computerspiel jetzt, weil man muss ja eingeben, rede mit dem Zuhälter. Und auf dem Bildschirmtext gab es irgendwie keine Beschreibung von diesem Menschen, der stand einfach nur da rum. Und in einem Langenscheid-Schülerwörterbuch steht das Wort Zuhälter
Nein.
nicht drin.
Achso, ich wollte sagen, ich dachte, du hättest es in einem Langenscheid-Schülerwörterbuch gefunden, das Wort Zuhälter.
Nee, eben nicht. Und deswegen bin ich ja auch erstmal wieder mehrere Tage stecken geblieben. Aber das ist halt toll. So kann man eine fremde Sprache lernen und man lernt sich, man kommt auch mit der Subkultur dieser Sprache so ein bisschen in Berührung durch so ein Spiel wie Larry.
Und damals, das fand ich total toll, gab es ja auch noch nicht so das Internet. Eigentlich gab es überhaupt kein Internet, wo man mal schnell hätte nachgoogeln können, was denn Zuhälter auf Englisch heißt.
Nee, man konnte auch nicht die popkulturellen Referenzfragen, die es nämlich am Anfang des Spiels als quasi Alterssicherung gab, mal kurz die Antworten darauf, auf diese Fragen nachgoogeln, weil es gab ja kein Internet.
Aber ganz kurz nochmal zum Zuhälter. Wie hast du das dann rausgefunden? Ich meine, du bist ja nicht zu unserer Englischlehrerin gegangen und hast gefragt, sagen Sie mal, Frau, was heißt denn eigentlich Zuhälter auf Englisch? Ich muss das wissen, sonst komme ich nicht weiter.
Ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, ich habe mir einfach ein dickeres Wörterbuch gekauft. Also von der Schülerausgabe auf die Erwachsenenausgabe quasi.
Extra für Larry.
Das Wort hieß Pimp.
Pimp. Ich hatte gerade echt so drüber nachgedacht. Hooker hätte ich noch gewusst. Das ist ja das quasi die Ware des Zuhälters auf zwei Beinen. Aber Zuhälter hätte ich auch nicht mehr gewusst aus dem Kopf jetzt. Man hat so wenig damit zu tun.
Deswegen habe ich bei Pimp My Ride auch mal lachen müssen, weil das heißt ja quasi Zuhälter mein Auto.
Meine Fahrt.
Oder meine Fahrt. Mein Ritt. Ja, eigentlich meine Fahrt. Mein Ritt. Halte Zuhälter mein Ritt. Da stimmt das dann wieder. Ja, jedenfalls, das war quasi die erste Chance, bei Larry 1 irgendwie zum Zug zu kommen. Und wenn man da bei der Prostata-Tätowierten da nicht seinen Gummi angezogen hat, dann hat es einen 10 Minuten später aus dem Spiel rausgehauen.
Du hast jetzt nicht wirklich einen Fitz-Asmussen-Witz hier reingebracht.
Und wenn man auf Elöves Rat gehört hat und oft gespeichert hat und in diesen 10 Minuten seinen letzten Spielstand vor der überschrieben hat, dann hatte man quasi zwar noch einen Spielstand vor seinem Tod, aber man konnte ihn laden und starb dann wieder.
Das ist so ähnlich wie mit dem Alien aus Space Quest 2.
Ja, genau. Das, erzähl mal das Alien aus Space Quest 2.
Das hatten wir auch im Sierra-Cast schon erwähnt. Wir kommen da ja nochmal zu Space Quest. Man wird dann irgendwie im Laufe eines Spiels von einem Alien geküsst und man denkt, jetzt ist man tot, aber das gibt einem nur einen Knutschi und haut dann wieder ab und man denkt so, hast du nochmal Glück gehabt. Und dann spielt man locker fluffig das Spiel zu Ende und kurz vom Ende des Spiels bricht dann das kleine Alien aus einem raus und man kann nochmal von vorne beginnen. Sehr gemein.
Aber ich muss sagen, generell
starb man bei Sierra-Spielen ohnehin öfter als bei LucasArts-Spielen.
Ja, das kann man im Allgemeinen so sagen. Das war auch so ein bisschen Teil des Humors, dass, glaube ich, der L. Lowe echt Spaß dran hatte, auch seinen Spieler ein bisschen zu quälen. Auch mit der Spielmechanik. Also ich erinnere mich da zum Beispiel noch an diese Labyrinthe, wo man halt durchlaufen musste, wo man mit seiner Spielfigur, also stellt euch vor, ihr habt einen Bildschirm quasi in der Mitte und oben drüber, unten drunter, links und rechts sind auch noch Bildschirme, man muss ständig zwischen diesen Bildschirmen am Rand durchlaufen, muss immer durch die Mitte durch. Jetzt ist die Mitte keine einfache Kreuzung, wo irgendwie so Asphalt ist und so und schön gerade zu laufen, sondern die Mitte ist ein Labyrinth. Und nicht so ein Labyrinth, wo man einfach nur von Wänden quasi aufgehalten wird, direkt durchzulaufen, sondern ein Labyrinth, wo wenn man über eine Linie drüber tritt, sofort irgendwie getötet wird. Also bei Space Quest waren es irgendwelche außerirdischen Pflanzen, wenn man auf deren Wurzeln getreten ist, dann hat die einen gefressen oder man hat irgendwelche Sporen ausgelöst, die einen dann umgebracht haben. Und man musste jetzt ständig, wenn man den Raum wechseln wollte, durch dieses scheiß Labyrinth durch. Und das dauerte locker jedes Mal so 3-4 Minuten oder so. Also zumindest gefühlt.
Das ist ja noch schlimmer als diese Brücke bei Dizzy, von der wir gesprochen haben letztes Mal. Vorletztes Mal. Vorvorletztes Mal.
Es ist so ähnlich. Bei Dizzy konnte man nicht speichern, was noch eine zusätzliche Sauerei ist.
Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wo wir gerade bei Dizzy sind. Man kann diese Brücke tatsächlich nicht irgendwie heilen. Also wenn man einmal über diese Brücke gegangen ist und die ist eingebrochen, hat man quasi den Rest des Spiels auf Deutsch gesagt verschissen. Also es gibt keine Möglichkeit, diese Brücke da irgendwie stabil zu machen oder wieder aufzubauen. Ich habe extra nochmal nachgegoogelt.
Da haben sich die Entwickler noch was getraut. Also haben sich noch getraut, dem Spieler was zuzumuten.
Ja, definitiv. Du hast eben auch gesagt, man ist auch gerne bei Larry in einer dunklen Ecke verprügelt worden, wenn man da irgendwie hingegangen ist.
Ja, also es war dann wirklich komplett, man hat es nicht kommen sehen. Also man hat einfach den Bildschirm 1 verlassen. Der Ausgang sah ganz friedlich aus, es war einfach nur ein Bürgersteig, der weiterging. Und im nächsten Bild kam dann eine dunkle Gasse. Man hatte, glaube ich, noch irgendwie so 3 Sekunden Zeit, wieder zurückzugehen, bevor dann irgendwie der Unhold mit dem Schlagstock hinter einem Müllcontainer hervorkam und den Spieler gerade mal umgebracht hat. Und dann durfte man sich eine kleine Animation angucken, womit man erstmal nicht gerechnet hätte. Nämlich der Bürgersteig, auf dem Larry dann so lag, der fuhr dann plötzlich auf so einem Aufzug nach unten in eine unterirdische Kammer rein. Da stand dann große Fabrikhalle, Sierra Online oder Sierra Entertainment irgendwie an der Wand und das Sierra-Logo. Und der Larry wurde dann in so eine Maschine reingekippt, der tote Larry, wo dann auf der anderen Seite so ganz viele kleine Larry-Köpfe rauskamen und Larry-Körper. Und dann kam dann so ein Sierra-Mitarbeiter und hat einen Kopf auf den Körper gesteckt. Der kam dann auf einen anderen Fahrstuhl und der kam dann quasi da wieder auf den Boden, wo das Spiel anfing. So. Der wurde dann quasi mal kurz recycelt, der gefallene Avatar.
Sehr schön. Du wolltest eben ansprechen, bevor ich jäh dazwischen gegrätscht bin, dass es eine Altersabfrage gab bei Larry, die auch unheimliches Wissen aus der Popkultur erforderte. Also man musste am Anfang eingeben, wie alt man ist, also wann man geboren ist. Da hat man natürlich ein bisschen geschwindelt. Und um zu beweisen, dass man wirklich dieses Alter hatte, wurde man dann diverse Fragen gefragt, die man aber nur wissen konnte oder beantworten konnte, wenn man halbwegs dieses Alter hatte.
Ja, ist richtig. Ich hatte vorhin gesagt, im Vorgespräch, man müsste sogar je nach Alter verschiedene Fragen beantworten, aber es stimmt nicht. Ich habe mir gerade das System jetzt nochmal im Internet gegeben. Es ist einfach so, dass bei manchen Fragen sind alle Antworten richtig.
Ach.
Und man musste nicht nur Popkultur wissen, so wie, wer ist der Sidekick von irgendeinem amerikanischen TV-Typen, sondern auch englische Geografie, amerikanische Geografie und amerikanische Geschichte, so welcher Präsident war der 38. oder sowas in der Richtung.
Ja, das ist natürlich dann aber für Nicht-Amerikaner ein bisschen schwierig gewesen. Es gibt, glaube ich, auch Tastatur.
Ohne Internet, ja.
Ohne Internet, ja. Damals. Der Damals-Stock, den müssen wir nochmal rausholen, den hatten wir bei unserer zweiten Ausgabe. Auf jeden Fall war das gar nicht mehr so einfach. Vor allen Dingen, wenn man sich mit amerikanischer Geschichte, die ja ohnehin nicht unbedingt so üppig ist, nicht so auskennt. Also,
nee, aber
es gab doch die Tastaturkünste, wo man das überspringen kann. Konnte.
Ja, das ist. Ich weiß aber damals wirklich nicht, woher ich die Informationen danach kriegte, weil, wie gesagt, vor Internet, damals.
Ich denke,
Ctrl-C, Ctrl-V war das. Ja. Nee, Ctrl-C, Ctrl-V muss man drücken. Vielleicht bin ich auch von alleine sogar drauf gekommen. Ich weiß es nicht, dass ich so frustriert irgendwann einfach nur Tasten gedrückt habe, weil ich dann nicht durchkam.
Das erste Spiel, das einen Boss-Key hatte, hat es doch teilweise sehr erotischen Inhalts für seine damalige Verhältnisse.
Ja, und ob der Angewohnheit, wenn man auf der Arbeit Spiele spielt, also überhaupt Spiele spielt auf der Arbeit.
Ja, das war es genau mit diesem LSL-Computervirus, Letters to Larry. Also es ist wohl in sehr vielen Banken gespielt worden und dieser Virus, der, frag mich nicht in welchem Teil, beigelegen hat, hat diverse Bankrechner lahmgelegt, also oder Office-Rechner lahmgelegt.
Schön.
Dafür ist dieses Spiel eigentlich relativ bekannt geworden.
Ja. Ja, und teilweise waren auch so ein paar schlüpfrige oder halt erwachsene Fragen dabei. Ich habe gerade hier ein Beispiel. Mein Chef ist A, ein Trottel, B, ein Volltrottel, C, ein absolut total Volltrottel, D, verantwortlich für mein Gehalt. Als Erwachsener wählt man natürlich Antwort D. So war das quasi aufgezogen, das Spiel.
Ich habe es übrigens gefunden. In der allerersten Version, 89, richtete eine mit einem Computervirus verseuchte Kopie des Spiels in englischen Banken und Devisenfirmen mehrere Millionen Pfund Schaden an. Und ja, hat quasi der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Viren geschärft.
Das ist schön für, also hat er auch noch was Gutes getan, ja, sozusagen.
Ja. Ohne Larry gäbe es halt keine Virenscanner. Vermutlich.
Vermutlich, genau, vermutlich. Mit einem leichten, kleinen, mitzekleinen Fragezeichen dran. Ja, also lasst euch nichts erzählen, die Leute haben schon seit jeher auf der Arbeit gezockt.
Und ich glaube zum Beispiel, was einen großen Unterschied zu LucasArts ausmacht, ist, dass die früheren Spiele nie eingedeutscht wurden. Also später dann vielleicht, oder? Aber ich meine, damals...
Wir sollten auch gerade sagen, was der Boss-Key eigentlich gemacht hat.
Der Boss-Key.
Der hat ja nämlich, wenn du dann Ctrl-B, glaube ich, was, man müsste es drücken, dann hat sofort, wurde dann eine Tabellenkalkulation, so ein Spreadsheet angezeigt oder so ein angefangener Geschäftsbrief quasi. Allerdings, wenn man dann versuchte, wieder ins Spiel zurückzukehren, kam dann, tut mir leid, du kannst hier nur laden oder neu anfangen, wenn du in Panik gerätst, vergesse ich alles.
War dann, das ist so typisch Sierra. Also dafür liebe ich diese Firma. Das ist echt schön.
Das ist total super gewesen. Und naja, ich meine, man war ja auch sowieso noch einiges jünger und einiges anspruchsloser und so weiter. Und diese Art von Humor, die fand ich ganz großartig.
Ja, ich auch. Also bei LucasArts Adventures war es ja immer, ich sag mal Arzt, bei LucasArts Adventures war es ja immer, ich hab's heute mit der Aussprache irgendwie.
Volker Arzt Adventures.
Volker Arzt, du erinnerst dich, Jugend forscht, anno 96. Moderiert ja, von Volker Arzt.
Radiomoderator.
Was macht denn Volker Arzt eigentlich mehr heute?
Vielleicht moderiert er immer noch Baumarkteröffnungen oder so? Oh, das wollte ich jetzt... Nee, keine Ahnung. Aber der hatte mal so richtige Wissenschaftsfernsehsendungen für Kinder.
Aber er hat es bei uns etwas verschissen durch die Moderation bei Jugend forscht. War es 96?
Ich glaube, es war vorher.
Müsste irgendwie gewesen sein. Weil unser lieber Sebastian nämlich damals beim Bundeswettbewerb der Jugend forscht mitgemacht hat. Und moderiert von Volker Arzt. Und das damalige Motto war irgendwie Star Trek, erstaunlicherweise. Passenderweise.
Das war toll.
Es lief irgendwie so eine Barbie im Star Trek-Kostüm rum, über die wir uns sehr lustig gemacht haben, weil das so eine typische Hostess war, die man in irgendein so ein Uhura-Kostüm gequetscht hat. Und,
ein Herz für Hostessen, Sascha.
Sie wirkt aber etwas gestelzt. Auf jeden Fall sprach Volker Arzt dann davon, dass die gefürchteten Kalgonen angreifen würden.
Vielleicht, ich habe im Nachhinein überlegt, vielleicht wollte das ja auch als Witz, war es auch als Witz gemeint. So als gewollte Versprecher.
Ach so.
Weil Kalgonen, wie dieser Entkalkzusatz für die Waschmaschine.
Naja.
Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, hat er sich aber schlecht vorbereitet. Mhm.
Aber man ist ja auch dann hörte man auf der einen Seite ein Stöhnen, auf der anderen Seite einen Epic Facepalm. wie heißt denn, was ist das? Nackte Kanone 33, ein Drittel? Wo die ganzen.
Ja, das war halt so ein bisschen die Erwachsene, die keine Ahnung haben, versuchen sich an die Jugendkultur ranzu. Das ist ja, glaube ich, ein generationenübergreifendes Problem und dieses Feeling hatten wir dann damals.
Ich glaube, heutzutage würden alle rappen. Das ist immer, wenn Leute versuchen, irgendwelche Produkte an Jugend zu verkaufen, wird gerappt und das ist meistens so peinlich, dass...
Wie mit diesem Polizeivideo.
Ja.
Hast du das gesehen?
Oh ja.
Das war übrigens gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die waren ganz sympathisch und die haben das auch so ein bisschen vorgetragen mit so einem leichten, selbstironischen Ton in der Stimme. Irgendwie so, ne? Aber du kannst das sowas nicht richtig machen. Also du kannst es nicht richtig machen, würde ich sagen.
Wenn man ganz auf die Metaebene geht, haben die Polizisten das vielleicht sogar so gemacht, um dann viral zu werden, um auf sich aufmerksam zu werden.
Das kann man sich durchaus vorstellen.
Weil sonst ein Werbevideo der Polizei Nordrhein-Westfalen nie beachtet. Wenn die jetzt nicht so schlecht gerappt hätten und dann alle gesagt hätten,
stimmt.
Guck mal, wie.
Übrigens, in der anschließenden Pressediskussion habe ich vorhin so ein bisschen Angst gekriegt, weil der Typ meinte dann im Radio, sie würden jetzt schon, also sie hätten so wenig Nachwuchs, dass sie jetzt schon Leute einstellen würden, die sie vor ein paar Jahren niemals eingestellt hätten. Das sollte einem schon zu denken geben, finde ich.
Und ich weiß, wen aus unserer Klasse sie eingestellt haben. Nein. Nee, die Jungs sind in Ordnung. Was ich auch gehört habe, wenn wir bei dem Thema Polizei sind, ich habe zum Beispiel gelesen, du wohnst ja in Berlin. Das habe ich nicht gelesen, das weiß ich. Aber ich habe gelesen.
Ich wollte gerade sagen, was hast du denn gelesen?
Dass auf der Postkarte, die du mir geschickt hast, dass die Polizei Berlin solche Nachwuchssorgen hat, dass man es mit der bisherigen Logistik der Polizei. Schulen in Berlin überhaupt nicht schafft, den Nachwuchs auszubilden, den man in 10 Jahren brauchen würde. Das heißt,
ach so?
wenn man jetzt anfangen würde, die Polizeischulen des Landes Berlin komplett auszulasten, hat man trotzdem in 10 Jahren nicht genug Polizisten, um den Polizeidienst auszufüllen. Ich weiß nicht, ob es 10 oder 15 ja. Jahre waren. Auf jeden Fall müsste man eigentlich jetzt an die 100 Lehrer einstellen, die Polizisten ausbilden, die dann den Wachdienst übernehmen in ein paar Jahrzehnten.
Ich wollte gerade sagen, die Umwandlung gibt es ja jetzt schon. Also wo früher vielleicht mehr Polizisten patrouilliert werden, patrouilliert ja heute der Sicherheitsdienst. Also ich weiß noch, mich erinnern zu können, dass früher zum Beispiel auf Bahnhöfen da einfach normale Polizei irgendwie ab und zu mal durchgegangen ist und heute siehst du ja noch die schwarzen Sheriffs da.
Ja,
und gleichzeitig wird ja auch viel mehr öffentliche Fläche in private umgewandelt, siehe Potsdamer Platz zum Beispiel. Und das geht ja quasi auch von deren Fläche ab, die sie irgendwie jetzt permanent abdecken müssen. So.
Ja, das ist total krass. Potsdamer Platz, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe Hörer, auch gerade die nicht in Berlin wohnen, das Areal Potsdamer Platz, ich glaube selbst die Straße, ist Privatbesitz. Mhm. Also gehört einem Konsortium. Wir haben es ja selber erlebt, dass wir, als wir bei Dr. Who waren, doch noch ein Getränk trinken wollten vom Aldi und dort wegkomplimentiert wurden.
Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Weil
das schöne, hippe Berlin nicht passt.
Wir waren noch total hip. Ich meine, wir waren einigermaßen anständig angezogen, in unserem besten Hipster-Style irgendwie so ein bisschen unterwegs.
Na, ich weiß nicht, du im Cyberman-Kostüm, ich als Dalek, vielleicht haben die Leute das nicht irgendwie richtig realisieren können, was wir da eigentlich...
Du hättest doch noch die Hose anziehen sollen.
Ja, gut,
das stimmt. Das war nicht zu teuer, irgendwie beide Teile zu kaufen von dem Kostüm.
Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu... Obwohl, Hose anziehen, Hose ausziehen, bringen uns doch sofort wieder zu LSL.
Genau. Zu Larry Leffer. Auch da müsste man öfters mal, also ihm ist, also Larry Leffer ist im Laufe auch der Fortsetzung, der erste Teil spielte nur in einer Stadt, auch einer berühmten Stadt, ich glaube, es war Hollywood. Kann das sein, was Hollywood? Ich meine, es war Hollywood. Ich glaube, es
müsste LA gewesen sein, ja.
Oder Los Angeles.
Hollywood ist,
Hollywood.
Wenn mich meine Geografie kennt, da wären wir wieder bei den Geografiekenntnissen von Amerika. Ich glaube, das liegt
irgendwo
in Los Angeles. Hat mich Angel gelehrt damals. Ja.
In irgendeinem GTA-Teil, weiß ich noch, habe ich eine Rakete auf diese Hollywood-Schilder geschossen. Oh, nee. Ich weiß nicht mehr in welchem. Okay, also jedenfalls, da war er halt im ersten Teil unterwegs und hat sich dann...
Nach GTA 2, dem letzten guten GTA.
Das kann sein.
Ich nehme mich jetzt weiter aus dem Fenster und sage, ich spiele am liebsten GTA 2. Mit dem, was danach kommt, mit der Ego-Perspektive, kann ich nicht viel anfangen. So.
Nee, also ich muss sagen, ich habe noch mal... Also Vice City ist mittlerweile vielleicht ein bisschen zu wenig los sogar, aber GTA 4 San Andreas ist mit den Neja-Rappern und Hip-Hoppern und Haschgift-Schluckern da.
Ja, das fand ich so witzig. Man kann doch nur gewinnen, wenn man Nutten verprügelt in dem Spiel, habe ich gehört. Im Radio und im Fernsehen.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also... ich glaube nicht, dass das so war und wenn...
Das wurde doch so kolportiert, dass man GTA quasi nur gewinnen kann, indem man Leute
erschießt auf,
und Nutten verprügelt.
Das stimmt, glaube ich. Also Leute erschießen ist richtig, aber ich glaube, es gab da in dem Spiel keine Situation, wo man gezwungen war, was wirklich jetzt irgendwie offensichtlich moralisch verwerflich ist, so auf Zivilisten schießen oder sowas zu machen. Aber im neuen GTA, das kam relativ früh raus und ging auch durch die Medien, dass man da an einer Stelle in einer Pflichtmission, also in einer Mission, die man lösen muss, ohne die es dann nicht weitergeht, jemanden foltern muss. Ach. Irgendwie waterboarden oder dem irgendwelche Zähne rausziehen. Stimmt. Oder sowas in der Richtung. Also das ist richtig fies. Und wenn man als Spieler nicht bereit ist, das zu machen, dann ist das Spiel quasi für einen vorbei. Dann kann man noch ein bisschen sandboxen. Aber ich glaube, ja, also, ich weiß auch nicht. Ich finde
manche Leute auch verdienen blöd Geld damit, dass sie anderen Leuten Zähne ziehen.
Das stimmt. Aber ich finde es bei solchen Spielen eigentlich nett, wenn man mir zumindest die Wahl lässt, ob ich irgendwie brutal spielen möchte oder nicht. Also ich mache das auch mal ganz gerne irgendwie so mit einem vollgeladenen Lastwagen in die Fußgängerzone. Ich meine, wer hat sich das nicht mal irgendwie vorgestellt, ja? Und das möchte ich aber gerne nicht dazu gezwungen werden.
Kennst du eigentlich das deutsche GTA, den Polizeisimulator? Ich muss mal gucken, ob ich
den Polizeisimulator. Doch, das habe ich mal bei Gronkh gesehen, glaube ich.
Es gibt ein schönes Let's Play zum Polizeisimulator. Es ist echt abgefahren, wie schlecht dieses Spiel ist.
War das, wo man einfach so durch so eine große Welt fährt und dann hat man immer so einen Scanner dabei und muss jeden einzelnen Menschen und jedes einzelne Kennzeichen scannen.
Ja, genau,
und
das.
Irgendwie alle 20 Mal scannen geht dann irgendwie ein Alarm los und dann musst du den Typen zusammenschlagen und abholen lassen.
Genau,
irgendwie.
Und man kann jeden abholen lassen, den man möchte. Und dann kommt irgendwie der ABAC und schleppt irgendwelche Autos ab, indem sie einen 20 Meter langen Greifarm ausfahren, auch gerne mal durch andere Autos durch und trotzdem weiterkommen. Und ständig verkeilen sich die Autos und fahren durch andere durch. Es ist eine Freude. Ja. Man kann, glaube ich, sogar nur mit dem, was ist das? Ist das das Chassis? Also das Fahrwerk ist das Chassis, ne? Und das, was drüber ist, ist die Karosse. Ich kenne mich da nicht so aus. Man kann nur mit dem Chassis fahren und die Karosse stehen lassen und sowas. Solche Bugs sind da drin. Sehr lustig.
Ja, aber das ist nicht das Schlimmste am Spiel. Das Spiel ist einfach nur unglaublich langweilig, weil man macht halt nichts anderes. Man kann in dieser Welt nicht viel tun. Also stellt euch das nicht so vor, als wenn man da jetzt irgendwie Zeitung lesen und mit Leuten quatschen könnte oder sowas in der Richtung. Und es vermittelt auch nicht unbedingt den besten Eindruck von dem Berufsstand des Polizisten, würde ich mal behaupten.
Und da sind wir wieder beim Thema Frauenfeindlichkeit, was bei Larry ja, wie man gehört hat, vom Entwickler nicht so der Fall war. Der Mann darf schießen, die Frau hat nur einen Schlagstock und Pfefferspray.
Ah ja, das ist auch wieder so typisch Gender-Sexismus da.
Es gibt
Roll-Nix.
Es gibt übrigens bei GTA einen schönen Mod, da kann man sich den DeLorean zulegen und kann Zeitsprünge machen.
Den von Zurück aus der
Zukunft? Ja, man kann sogar zurück in die Zukunft springen oder in die Zukunft. Total geil. Gibt's auch ein schönes Video. Kann man mal verlinken.
Schick. Ach so, und was Serie ja auch gemacht hat, war ja Police Quest.
Ja, wo wir bei Polizei einmal sind. Die haben, glaube ich, gute
genau,
Polizeisimulationen gemacht. Es waren keine Simulationen, es waren auch Adventures, ne?
Es waren Adventures, aber es war insofern Simulationen, dass du dich sklavisch an ein Handbuch halten musstest. Also da standen, glaube ich, so Sachen drin wie stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pistole entladen haben, bevor Sie sie reinigen oder sowas. Und wenn du das dann halt nicht machst, dann schießt du dir gerade mal in den Kopf, weil das war ja immer so bei diesen Spielen, dass man sich da halt immer ständig selbst umgebracht hat.
Ich kann mich an dieses Bild erinnern, wo man auf dem Boden liegt mit dem Loch im Kopf. Das ist
ja,
das,
genau,
das ist
genau.
Police Quest, ne?
Nee, das war, glaube ich, Roger Wilco.
Nee, ich meine, das wäre auch Police Quest gewesen.
Police Quest habe ich nie so gespielt, das ist nicht so zirkuliert. Ich bin an die ersten Sierra-Spiele nur über dunkle Kanäle, also das damals war man ja auch noch ein bisschen unschuldiger, da hat man das ja auch gar nicht so irgendwie wahrgenommen, gekommen. Und was grassierte, war halt einmal das Larry. Mhm. Dann King's Quest 3, glaube ich, da wirst du dich auch noch dran erinnern, das haben wir auf dem Informatikrechner in der Schule gezockt.
Ja, ja.
Und Space Quest, ich meine auch 3 oder 2, ich weiß es nicht.
War das mit dem Cheat-Fickens? Feed-Chickens.
Feed-Chickens. Nee, das war ein späteres, das war das, glaube ich, 4 oder so.
Nee, ich meine, das müsste eines der ersten gewesen sein, mit Ausgabe über den PC-Lautsprecher.
Ja, das hatten. Ach so,
und
mit den Chickens? Echt?
Ja, ja,
und, oder und
du hast dann
angefangen.
Nee, das müsste das Informatikrechner, das waren 286er, ich bitte dich. Wir hatten damals einen 386er.
Ja, aber das lief ja noch in Herkules-Grafik, die Spiele. Also, ich habe King's Quest noch auf dem Bernstein-Monitor gespielt.
Ja, ja.
Bernstein-Monitor.
Einer sucht das Bernstein-Zimmer, Sebastian hat den Bernstein-Monitor.
Und ich habe es gefunden, vor allen Dingen.
Ich habe übrigens einen grünen, hellgrünen Monitor hier vor mir stehen.
Ja, das war die andere Variante, ne? Achso, du hast ihn vor dir stehen. Hast du den CPC nochmal fit gemacht?
Ich habe den CPC, meine Mutter hat mir gesagt, also nicht, dass ihr denkt, ich wohne bei meinen Eltern, das ist schon lange her, aber ich habe noch hoffenweise Gelumpe dort rumstehen und meine Mutter hat gesagt, ich habe mal ausgeräumt, nimm mal mit, was du brauchst. Also habe ich jetzt hier quasi meinen alten Schneider CPC herumstehen mit meinen 3 Zoll Datasetten. Leider ist das Datasettenlaufwerk über die Jahre etwas gelitten. Dass ich damals, ich kann es nicht oft genug wiederholen, für 400 Westmark gekauft habe. Oder waren es 500? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war ein Schweinegeld.
Der Farbmonitor war teuer.
Ich war Schüler. Wir waren beide Schüler. Das wäre heute, also das muss man in Relation setzen. Das ist so, als würde ich mir heute einen Kleinwagen kaufen. So ungefähr. Was ich damals...
Ja, also ich hatte da Glück. Ich hatte meinen ersten Rechner und meinen zweiten Rechner auch von meinen Eltern geschenkt bekommen.
Ja, ich hatte ja damals auch den CPC von meinen Eltern geschenkt bekommen, aber das Floppy-Laufwerk musste ich mir selber bezahlen.
Ja klar, das ist natürlich... wir hatten ja auch nicht so groß die, jetzt sag ich mal, Arbeitsgelegenheiten für Kinder. Gab's da ja, also Zeitungen austragen... Hat da jemand ein jugendlicher Zeitung ausgetragen bei uns
im Konzern? Ich glaube, ja.
Die kam mit der Post, ja?
Die kam mit der Post,
dann auch ja. Nur
die kam mit dem Boot. Nee, also da, ich habe ja in der örtlichen Druckerei Zeitungen gestapelt, das war aber später. Ich sagen,
ja. Ja, örtlich ist gut. Das war, glaube ich, der größte Arbeitgeber da im Umkreis von 1000 Kilometern oder so.
Ja, so ungefähr. Es gab ja auch nichts. Was will man sonst machen, außer Zeitungen stapeln?
Die einzige Industrie, die es da gab zu der Zeit.
Ja, der Kollege hat ja damals als in den 70ern ein Streik der Druckereigewerkschaft war, den großen Vorteil gehabt, dass er quasi selber, glaube ich, Chef der eigenen Gewerkschaft war. Und
ja, es gab eine Firmengewerkschaft.
Genau, und die waren quasi die einzige Druckerei in der damaligen Bundesrepublik, die noch drucken konnten. Und die haben quasi aus der ganzen alten Bundesrepublik die Aufträge entgegengenommen und haben mit Hubschraubern die Zeitungen weggeflogen. Das ist echt irre.
Streikbrecher!
So viel zum Kapitalismus, liebe Freunde.
Gibt's den eigentlich noch, die Druckerei? Den
gibt's noch, ja, ja.
Macht ihr weiter noch den Super Sonntag?
Nee, der hieß, glaube ich, anders. Aber ich weiß, dass sie selbst hier in der Lausitz einen Ableger haben.
Toller Donnerstag.
So ungefähr. Die hatten mal eine Mittwochsausgabe. Wie hießen die? Am Mittwoch, glaube ich.
Mittelmäßiger Mittwoch.
Mittelmäßiger Mittwoch. gar nicht mittelmäßig waren ja auch die Space Quest Spiele.
Puh. Die Space Quest-Spiele, die waren toll. Auch da wieder eher so ein Anti-Helden. Also in anderen Spielen hat man vielleicht dann irgendwie den TIE Fighter-Piloten gespielt oder den Jedi-Ritter. Da den Hausmeister.
Und Putz.
Also auch in Zukunft auf Raumschiffen braucht man halt jemanden, der die Glühbirnen wechselt und irgendwelche Pfützen merkwürdiger Flüssigkeit aufwischt. Und das war man selber dann quasi. Also die ersten Rätsel waren so, finde den Mob und geh wischen.
Damit ist nicht der Mob auf der Straße gemeint, sondern den zu putzen.
Genau, und auch da war es irgendwie so, klar, Weltraum birgt viele Gefahren, wie wir in dem absolut großartigen Film Gravity ja auch demnächst wieder sehen durften.
Den ich immer noch nicht gesehen habe.
Haben wir den eigentlich schon besprochen oder schon mal erwähnt hier in dem Podcast?
Den haben wir leider noch nicht erwähnt, aber...
Dann tue ich das hiermit. Also solange er noch läuft in euren Kinos, guckt euch Gravity an. Meinetwegen auch in 3D. Das ist ein Film, wo der 3D Sinn macht.
Ja, das habe ich auch gelesen und gehört, dass wenn es einen Film gibt, wo man ins Kino gehen sollte und sich die 3D-Brille aufsetzen, dann dieserjenige welche sei... nämlich Gravity.
Ja.
Und ich habe es immer noch nicht geschafft, den im Kino zu sehen. Und wie ich die heutigen, modernen... ich fühle mich manchmal wirklich sehr alt, Sebastian. Kino-Fluktuationen kenne. Ich bin ja immer erschüttert, wenn ich dann irgendwie in den Mediamarkt, Promarkt, Saturn meines geringsten Misstrauens gehe und sehe, was da in der Auslage liegt. Denn das lief doch gestern erst im Kino. Also ich hab den Eindruck, die Produktionszyklen oder Veröffentlichungszyklen sind so eng geworden, so schnell geworden. Also ich habe damals, ich habe vor ein paar Monaten Dirty Dancing gesehen, das muss ich zugeben. Und danach kam eine Dokumentation über Dirty Dancing. Und Dirty Dancing lief, ich muss jetzt glaube ich lügen, aber ich glaube 1,5 Jahre in deutschen Kinos. Also es lief, oder fast ein Jahr, es lief über Monate in den Kinos.
In der 73. Woche.
Und erfolgreich in den Kinos. Und es gab immer noch Protest, als das letzte Kino diesen Film aus dem Kino, aus dem Programm genommen hat. Also, wo gibt's heute noch einen Film, der länger als einen Monat oder länger als 2-3 Wochen im Kino läuft? Die Verwertungskette ist so schnell geworden.
Und nicht nur das, kaum ist der Film 3 Wochen aus dem Kino raus, geht auch schon die Nostalgiewelle los.
Es ist unglaublich. Also, man hat fast überhaupt keine Chance mehr, irgendwie ins Kino zu gehen und sich den Film anzugucken, wenn man es nicht gerade in der ersten Woche schafft.
Ja, es ist halt immer mehr geworden. Und die Budgets oder auch die Profite von diesen Dingern sind so gewaltig immer noch, dass halt auch immer mehr kommt, hat man das Gefühl. Und wir Zuschauer sind ja auch so, dass wir uns auch gerne dann Sequels angucken von Sachen, die wir gerne einmal gesehen haben, die dann quasi auch noch automatisch erfolgreich sind und... wenn man auch ein begrenztes Zeitbudget hat, dann kann man sich entscheiden, guckt man sich jetzt noch das 5. Sequel von dem an, was man schon kennt und was man gerne hat, oder geht man ein Risiko ein und guckt sich was Neues an.
Ich habe damals vor ein paar Monaten etwas sehr Risikoloses gemacht. Wir sind nämlich in eine Aufführung von Ghostbusters gegangen. Und zwar dem Originalfilm von 84. Oder um den Dreh rum, also der Film, doch 84, der Film.
Damals haben wir alle Zwiebeln am Gürtel getragen, weil man das musste.
Wir klingen wirklich in diesem Podcast ein bisschen wie alte Männer, wir sind auch fast alte Männer, wir sind fast so alt wie Larry Laffer mittlerweile. Und es war echt erstaunlich, wir sind...
Ich habe die Frisur von Larry Laffer.
Das stimmt. Nee, der hatte ja hinten die Platte.
Stimmt.
Also ich nähere mich gerade der Frisur von Larry Laffer an. Aber wir hatten damals eine Babysitterin engagiert, die auf unsere Kleine aufpasst und kamen aus dem Kino raus und stellten fest, das war 9:45 oder sowas. Also um 8 hat der Film angefangen, der lief 90 Minuten und um 9:30 war der Film vorbei. Und wir haben uns etwas gewundert und gesagt, aber länger hätte es auch nicht gebraucht. Also das waren echt noch Filme. Also die Effekte waren natürlich der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt angemessen. Aber es war trotzdem ein Erlebnis. Bist du überhaupt noch da, Sebastian?
Ja, ich lausche gebannt deinen Worten und wegen dieser Skype-Verzögerung weiß ich auch nie, wann ich irgendwie mal das Wort übernehmen könnte.
Es hat nämlich gerade etwas merkwürdige Skype-Geräusche gegeben auf meinem Ohr, deswegen musste ich gerade mal nachfragen. Aber dann hat sich wohl jemand anders angemeldet oder abgemeldet bei Skype.
Okay, nee, ich bin noch da und... wie gesagt, dieses Timing, das ist echt doof. Wir sind ja auch schon ein paar Mal kollidiert in diesem Cast.
Aber der Hörer merkt das hoffentlich nicht.
Ja, also jedenfalls, dass sich das Rad immer schneller dreht, das kann auch mit dem veränderten Zeitempfinden im Alter zusammenhängen, aber ich glaube, es ist nicht so. Es wird schneller. Also auch die Nostalgiezyklen setzen schneller ein. Also ich glaube, momentan ist die Retrowelle schon Anfang der 90er angekommen.
Ja, mit Grauen ja habe ich gelesen oder gehört, dass man jetzt eine Ghostbusters-neue Auflage starten möchte.
Ja, sollen sie machen, ist mir egal. Don't care.
Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist halt einfach schwer, heute was zu finden, was alle anspricht. Und Ghostbusters hat unsere Generation fast komplett gesehen. Zurück in die Zukunft hat unsere Generation fast komplett gesehen. Und wenn jetzt ein neuer Film rauskommt mit Ghostbusters, Zurück in die Zukunft, kann man sicher sein, dass der Papa ins Kino geht, weil er das damals so geil gefunden hat in den 80ern und vielleicht seinen Junior mitnimmt. Und dann hat man gleich schon 2 Kinokarten verkauft. So.
Ja klar, du bist wirtschaftlich auf der sicheren Seite im Zweifelsfall. Aber mit dem von wegen, es ist so schwer, was für alle zu finden. Früher war es die reine Not, es gab nichts anderes, deswegen haben alle dasselbe geguckt. Und das hat uns die Massengesellschaft und die Massenkultur gebracht. Und das war ja jetzt auch nicht alles schön und toll, was damit gekommen ist, mit der Massengesellschaft und mit der Massenkultur. Und dadurch, dass quasi die Vertriebskanäle nicht mehr so monopolisiert sind wie früher, also Internet, ist das vielleicht jetzt einfach mal vorbei mit der Massenkultur. Ist nicht mehr so, gucken Leute nicht immer alle immer nur noch Wetten, das am Samstag und nicht alle sind Tatort-Fans und nicht alle gucken Fußball-Bundesliga. Angebot ist da, ich kann mir jetzt genauso gut ein StarCraft Live-Spiel in Korea angucken oder sowas in der Richtung.
Jetzt gibt's nur noch Massen.
Die ja mittlerweile auch.
Weil du dir dieses StarCraft-Spiel in Korea angeguckt hast.
Kein Witz, also Blizzard hat versucht und auch schon diverse andere Firmen haben auf Let's Player losgeschlagen. Ne?
Nein.
Also die haben Let's Plays aus dem Netz rausgenommen mit der Begründung, ja, das ist hier Copyright-Material von uns und ihr zeigt das hier im Video, deswegen nehmen wir euch jetzt runter. Und aber als dann Blizzard von, ich glaube, den Koreanern Lizenzgebühren dafür wollte, dass die StarCraft-Spiele im Fernsehen übertragen werden, was da wohl passiert, Da haben sie sich dann gesperrt. Da haben sie gesagt, nö, mach mal nicht, da spielen wir was anderes. Und deswegen müssen die Koreaner keine Lizenzgebühren an Blizzard zahlen, wenn sie StarCraft-Spiele im Fernsehen gucken wollen oder zeigen wollen.
Das ist das, was ich gerne mache, StarCraft im Fernsehen gucken. StarCraft.
Ey, du hast also Sportmoderatoren, die moderieren da die Spieler an und erzählen dir dann, ja, der hat ja schon 1900, nein, das ist
der schon, der 2000, hat damals schon 2012, vor langer
genau, Zeit. Genau, damals 2012 hat er nämlich schon hier die Liga gewonnen und der spielt ja immer die Strategie, wo er hier erst die Overlords platziert und dann macht er Zerg Rush und so, aber der andere weiß ja Bescheid, der hat nämlich schon mal irgendwie 2013 im Frühjahr gegen den gespielt und weiß deswegen die Strategie und hat sich was Neues überlegt.
Also sowas.
Und dann labern die ganze Zeit durch. Das ist geil.
Ich finde geil auf jeden Fall, aber auch sehr surreal. Ich fand das schon, als ich auf der CeBIT war, sehr speziell, als man in diese Gamerhallen gegangen ist. Und dann wurden halt irgendwelche Massive Online Roleplay Games kommentiert von einem Kommentator. Und ich dachte, hallo?
Aber ich glaube, der Kommentator, der war auch selber noch ein bisschen unsicher. Und es kommt auch ein Sprecher drauf an, wollte ich sagen. Also wenn man da seinen Ton gefunden hat und so seine Stimme und seine Sprache irgendwie, dann ist das genauso wenig surreal wie eine Fußballkommentatur. Also wenn man sich das mal anhört, das ist ja eigentlich auch schon surreal teilweise. Ja,
in der Tat. Auf jeden Fall spielt ja auch Space Quest im Weltraum, wie der Name schon sagt. Und Hauptperson ist nicht Larry Laffer, diesmal nicht, ist auch nicht von Al-Louis, nur die Titelmelodie von Space Quest, sondern Roger Wilco, der zusammengesetzt ist aus zwei Begriffen aus dem Funkverkehr, Roger und Wilco.
Genau, die Abkürzung für R und die Abkürzung für Will Comply, also werde es tun. Und die Programmierer nannten sich The Two Guys from Andromeda. Die kamen auch im Spiel selber drin vor. Die waren da so rothaarige Schweinepunks mit so Schweinenasen. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich super daran erinnern. Es kam auch irgendwie eine Band drin vor, die aussah wie CC Top. Was den Programmierern Ärger eingebracht hat, weil CC Top dieselbigen verklagt hat. Dass sie da nicht gerne drin auftauchen in diesem Spiel. Also, wir haben eben über Massenabmahnungen gesprochen, das war schon damals offensichtlich verbreitet.
Oder
nicht so ungewöhnlich.
Ja, auf alle Fälle. Also man zieht halt das Geld raus, wo man es legal kriegen kann. Und die Leute, ich habe das Gefühl, im Rechtssystem, da geht es halt darum, ob das Recht eingehalten wird, so wie es geschrieben steht, und nicht um irgendwie moralische, zwischenmenschliche Konventionen, die man einhalten sollte.
Ich habe heute aber erst gelesen, dass das Landgericht Köln gesagt hat, naja, irgendwie war das wohl doch nicht so koscher, was die da abgezogen haben mit der Porntube, RedTube, wie auch immer, Abmahnung.
YouRedTornPornTube.
Ja,
irgendwie sowas.
Sowas in der Art.
Und das war, also ich hatte schon vorher gelesen, dass auch irgendwie in den Anträgen drin stand, es wäre ein File-Sharing-System. Aber da wurde ja nichts geshared. Also im Gegensatz zu BitTorrent, wo man ja auch selber im Uploader ist, wenn man Downloader ist, war das da ein reines Streaming. Also wenn man nichts sonst tut, dann wird das noch nicht mal gespeichert, was man sich da anguckt, sondern das wird sofort gelöscht, nachdem man es gesehen hat. Da kam jetzt wieder die tolle Argumentation von der Gegenseite. Ja, aber der Computer, der cacht das ja. Der speichert ja so kleine Stücke davon zwischen.
Genau.
Das tut aber heutzutage jeder Fernseher. Also du kannst jetzt mit dem gleichen Argument auch alle Fernsehbesitzer abmahnen.
Psst, sag das nicht. Das macht jemand.
Ich weiß nicht, wenn das vielleicht genug Leute betrifft, dann kommt vielleicht endlich mal der große Aufstand.
Ich habe jetzt eine schöne Satire gelesen. Nach dem Motto, ein Anwalt hat sich den Begriff nicht Massenabmahnung. ach, was ist denn das? Urheberrechtsverstoß. Also irgendwas hat er sich patentieren lassen, als Wortmarke eintragen lassen und mahnt jetzt die Abmahnanwälte ab. Ich hoffe, ich finde es.
Abmahnung, so. Nur echt von uns.
Genau. Fand ich sehr schön. Das ist eine sehr schöne Satire auf jeden Fall. Und sehr lustig fand ich auch, dass beim Dosenfischer-Podcast erzählt wurde, dass mittlerweile Spam-Versender oder drauf gestoßen sind auf die Masche und jetzt Spam verschicken, also E-Mails nach dem Motto, sie wurden dabei erwischt, wie sie illegalen Download auf RedTube gemacht haben.
Ja.
Und Informationen finden sie da im Anhang und dann ist natürlich da ein Trojaner drin. Also total irre, also was wirklich Bezug nimmt auf diese aktuelle Diskussion über die RedTube-Fälle.
Ja, die werden auch immer flotter. Irgendwie der Prinz aus Nigeria, der lockt keinen mehr hinterm Ofen vor. Da muss man jetzt schon zeitnah irgendwie auf aktuelle Ereignisse reagieren, damit das faule Publikum, das faule abzuzockende Publikum überhaupt noch aufmerksam wird.
Wenn Freiherr von G das noch erleben könnte, Sebastian.
Ja, dieser, wie heißt der, U.W. oder dieser komische Anwalt, der wäre, glaube ich, ein legitimer Nachfolger für den.
Auf jeden Fall. Wie kommen wir jetzt vom Anwalt auf. Ah, ich glaube, ich weiß es.
Das war wegen CC
Top. Warte. Es geht um Humor. Nämlich, dass in Space Quest 2 der Plan zur Weltherrschaft gewesen ist, eine Zivilisation auszulöschen, alles intelligente Leben auszulöschen, indem man, ja, es sind keine Anwälte, sondern Versicherungsvertreter auf die Menschheit loslässt. Eine Armee von Versicherungsvertretern. Es war fast die goldene Brücke, über die man gehen konnte, aber es war ein bisschen wackelig, muss ich zugeben. Aber immerhin.
Aber schön.
Ja, das ist so ein Teil des Humors, den ich so bei Sierra zu schätzen mag. Also diesen ganz, ganz bissigen und teilweise subversiven Humor, den man bei Sierra manchmal anklingen liest oder hört, aber halt nur anklingen und nicht so tiefgehend, wie es bei Sierra der Fall gewesen ist.
Ja, genau. Und es wurde halt auch gerne auf, sagen wir jetzt mal, 80er Jahre Gameshow, war doch in Larry 2. Mhm. Man nimmt an einer Gameshow teil, so. Wie heißt das im deutschen Fernsehen, wo immer drei Kandidaten sich um einen balgen? Herzblatt.
Ja, genau, Herzblatt.
Genau, man war dann plötzlich in einer aktuellen Fernsehshow, die man auch im Fernsehen kannte, schon quasi als Stargast. Also, dass sich ein Spiel so auf die Realität bezogen hat. Das glaube ich, was du gerade auch meintest.
Genau. Und bei Space Quest gab es zum Beispiel, musste man irgendwo ein Virus löschen von einem Computer, hat dann so eine damals aktuelle Macintosh-Oberfläche gehabt zum Beispiel. Das,
ja, genau.
Oder es geht dann irgendwie, Windows wurde irgendwo persifliert oder man ist dann irgendwie in so einem Inneren von einem Rechner und betritt dann das Internet und das ist einfach eine Wüste.
Ja, das war, das Internet bei Space Quest, das waren dann irgendwie so, so eine große Wüste, genau, und darüber halt ganz viele Stufen übereinander, so eine Art Autobahn. Aber die Autobahnen, die machten halt so Loopings und Schrauben und verloren, gingen in Tunnel, in Berge rein und so weiter. Und die Hälfte von den Straßen waren dann Baustelle, ne? Also überall endeten dann plötzlich diese Autobahnen in der Luft, dann war dieses Baustellenschild, wie man es ja dann auch immer auf den Webseiten so sah, ja, eigentlich auf allen. Und genau, wenn man dann lange genug auch wieder durch dieses Labyrinth durchgelaufen ist, typisch Sierra, dann kam man dann irgendwann auf einen Windows-Desktop, wo man dann quasi mit den Icons da irgendwelche Spölzkes machen konnte.
Und man konnte das irgendwie King's Quest löschen und das hat dann ewig gedauert, weil das sehr viele Disketten waren. Also die haben dann quasi die ausufernde Diskettenzahl bei ihren Spielen selber aufs Korn genommen. Zum Beispiel. Also die hatten auch sehr viel Eigenhumor, genau. Was ich immer sehr schön fand. Also die haben sich selber nicht so ernst genommen.
Ja, also ich weiß noch, dass Hello und dieser Ken irgendwas da persönlich auch aufgetreten sind als Figuren im Spiel. Und die Two Guys von Andromeda haben wir gerade schon erwähnt. Ja, ja. Haupthumor ist, wenn man über sich selber lachen kann.
Ja, auch so Computerspielhumor einfach. Also es gibt zum Beispiel bei Space Quest 4, da springt man so ein bisschen durch die Zeit hin und her. Man ist quasi in zukünftigen Space Quest-Teilen, die es natürlich nie gegeben hat, und auch in vergangenen. Und soweit man in diese vergangenen Teile gelangt ist, zum Beispiel Space Quest 1, war man quasi grafisch und soundtechnisch wieder auf dem Niveau vom ersten Spiel. Und es gibt da zum Beispiel so eine Space-Rocker-Bande, die dann einen anmacht, warum man denn in Farbe ist, während alle anderen in Schwarz-Weiß sind, zum Beispiel.
Genau.
Solche Geschichten waren das.
Und auch irgendwie diese berühmten vierte Wand Humor, ja, also bei Larry Yacht vor Liebe, weiß ich noch, da war es so, da konnte man nicht nur seinen eigenen Namen eingeben und man konnte bei Larry auch immer seine Lieblings Abschiedsphrase eingeben, also defaultmäßig war das Have a nice day. Mhm. Und man konnte aber auch irgendwie verpiss dich Wichser und das wurde dann immer im Spiel eingebaut. So. Also wenn dich jemand von dir verabschiedet hat, dann kam dann blablabla auf Englisch und dann so schönen Tag noch und verpiss dich Wichser. Und bei Yacht nach Liebe war es noch einen Schritt weiter. Man konnte ein kleines Passfoto von sich selber hochladen,
stimmt,
nicht hochladen, in das Spielverzeichnis reinschieben einfach. Und das tauchte dann ab und zu im Spiel auf. Und eine Szene war, man war in der Hochzeitssuite von so einer Luxusjacht, also Luxus-Kreuzfahrtschiff.
Das war ein Bilderrahmen oder sowas, ne?
Über einem herzförmigen Bett und das eigene Gesicht war dann in dem Bilderrahmen über dem Bett, aber auf dem Bild waren halt noch so zwei gespreizte Schenkel zu sehen.
Ach ja, stimmt.
Und es sah halt so aus, als wenn man genau halt diese gespreizten Schenkel reingucken würde. Also, Ideen muss man haben.
Wo ich gerade Space Quest 4 erwähnt habe, das ist ja, du hast es auch vorhin erwähnt, wo man durch Labyrinthe gehen musste und sowas, dann stellt euch das vor, damals waren die Computer doch deutlich langsamer als heute.
Oh ja, richtig gemütlich.
Richtig gemütlich. Und es war noch nicht so unbedingt abzusehen, dass alle zwei Monate sich die Geschwindigkeit verzwanzigtuliert hätte, sondern man ist einfach davon ausgegangen, wenn man eine Actionsequenz hat, ist der Prozessor ohnehin so langsam, dass man da jetzt keine Bremse einbauen muss. Und bei Space Quest 4 hat das die große Folge gehabt, wenn man dann später so eine Kompilation sich genommen hat, wo dann alle Teile drin waren und einen halbwegs modernen Rechner hatte, der ungefähr 2 Quantimillionen mal schneller war als das Ding, was man früher hatte, als das Spiel rausgekommen ist, ist man quasi in einen Raum gegangen, wo man eine Actionsequenz hätte durchleben müssen, irgendwie durch eine Kuppel schweben oder ohne von Polizisten verprügelt zu werden. Die dann aber so ablief, dass man in diesen Raum ging, es macht einfach zupp und man war tot. Und die einzige Möglichkeit war halt dann irgendwie ein Safe-Game, sich irgendwo aus dem Netz, das ging dann schon, zu besorgen, um dann weiterspielen zu können. Also weil diese Prozessorbremse einfach nicht installiert gewesen ist. Oder doch, es war die Prozessorbremse. Also es war keine Softwarebremse programmiert, sondern man hat sich einfach darauf verlassen, dass der Prozessor entsprechend langsam ist.
Richtig. Dazu zwei Sachen. Also das war damals schon die Zeit, wo sich die Rechnerleistung in dem beschriebenen Maße irgendwie vervielfältigt hat. Das schon, aber das ist, man konnte ja auch die Rechnergeschwindigkeit einem kleinen Schieberegel einstellen. Bloß man hat dadurch irgendwie so eine Verzögerungsschleife nur verlängert oder verkürzt. Und sogar der höchste Anschlag von dieser Verzögerungsschleife ging halt dann, als man dann irgendwie ein 486er oder ein Pentium hatte, so schnell, dass man wirklich nur Zip gesehen hat und dann war es vorbei. Und das Problem hat man auch heute noch, wenn man sich diese alten Spiele heute nochmal geben will. Aber in der Emulation kann man dann die Emulation einfach irgendwie runterdrosseln. Das geht ja dann schon.
Mhm. Ähnliche Probleme gab es übrigens bei Space Quest 6, dass man an unter Windows 95 damals an einer bestimmten Stelle nicht weiterkam, weil das Spiel abgestürzt ist einfach. Und
das war aber ein anderes Problem. Das war ein anderes,
das Spiel ist einfach an der Stelle abgestürzt. Das war schon ein Problem. Ein anderes, aber es war ein Problem. Und da gab es auch als einfache Lösung nur, dass man sich auf der Sierra-Seite, glaube ich, irgendwie ein Savegame runterladen konnte, wo man dann natürlich nicht unbedingt die Items drin hatte, die man am Anfang gehabt hat. Apropos Items.
Aber vielleicht können uns,
Es gab zum Beispiel solche Geschichten wie, dass man irgendwie, bei Space Quest 2 müsste es gewesen sein, im Inventory einen Fisch hatte, der über die Laufe, im Laufe des Spiels immer mehr verwest ist.
Verwest.
Und man ist diesen scheiß Fisch einfach nicht losgeworden. Man hatte keine Ahnung, was soll dieser Fisch?
Stimmt. Man konnte den irgendwann geben und dann hat man gedacht, man wäre losgeworden und dann, aber dann, ach, und nimm deinen Fisch mit.
Genau. Und am Ende, ganz am Ende, ohne euch spoilen zu wollen, jetzt wollen wir uns mal kurz weghören, benutzt man diesen Fisch, um ihn halt dem Bösewicht irgendwie ins Gesicht zu klatschen und besiegt ihn damit. Also total, also eine Fallhöhe, weißt du, man baut das Ganze, man baut da irgendwie eine Stufe auf und dann kommt der super Bösewicht und was macht man? Man knallt ihm den Fisch ins Gesicht und man gewinnt das Spiel. Das haben auch nicht alle lustig gefunden, glaube ich, damals.
Ich weiß es nicht, aber man kann, glaube ich, daran wieder sehen, es kam bei den ganzen Spielen, die gemacht haben, wirklich immer sehr aufs Schreiben drauf an. Also auf die Geschichte an sich, auf die Charaktere, auf den Humor und so weiter. Da waren die halt mit einer der ersten, die das so mit richtig guten Autoren getan haben. Und würde ich erst mal so sagen.
Was ist denn dein Lieblings-Space-Quest-Spiel? Bei mir ist es ja der 5. Teil.
Das war der, wo man am Anfang Captain Picard so ein bisschen ist.
Ja, ne? Oder Captain Kirk, glaube ich. Also wo man dann der Kirk wirklich sehr intensiv Star Trek persifliert. Sehr lustig. Und der ist auch
gesponsert
übrigens von einer großen amerikanischen Telefonfirma. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Kanal zu einem anderen Schiff geöffnet hat, kam erstmal so ein Sprint-Logo. Und die haben echt Geld dafür bezahlt. Sehr lustig.
Stimmt, das kann ich mich dran erinnern. Das stimmt, der 5. war gut und den 6. fand ich auch gut. Und ich kann nicht sagen, welches mein liebster Teil ist, weil die alten Teile sind auf ihre Art und Weise auch gut. Auch wenn die dieses beschissene Teil mit diesem Labyrinth da hatten, wo man nicht drauf treten darf und so weiter. Die waren eigentlich alle witzig. Ich glaube, mein liebstes würde ich dann auch sagen, 5. oder 6. Und was ist dein liebster Larry-Teil, Sascha?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war, wie hieß denn das, Looking for Love in All the Wrong Places? Kann das sein?
Das war der erste.
Das war der erste?
Ja. Der zweite war...
Nee, das war in The Land of the Lunch Lizards. Das war der erste.
Ach stimmt, das war der erste, richtig.
Oder was? Shape und Slip or Slip Out. Ich glaube, das war das.
Das ist der 6.
Das war der 6., genau.
Ah ja, habe ich es nochmal. In The Land of the Lunch Lizards war der 2. Teil. Das war der, wo auch dieses Herzblatt-Show drin vorkommt, wo man dann auch eine Kreuzfahrt gewinnt. Und am Ende das ist mit dem Essen bestellen an diesem scheiß Flughafen. Ja. Der Witz ist, man auf dem Schild steht drauf, Today's Special Blue Pate. Sollte eigentlich Blue, also die blaue Platte heißen, aber Pate, was so heißt wie blauer Schädel. Und dann sagst du zur Kellnerin, soll das nicht Blue Plate heißen? Nee, ist schon richtig, Blue Pate, blauer Schädel. Und ich habe immer eingegeben, Order Blue Pate, Buy Blue Plate. Alle Kombinationen von irgendwie Get...
Menu.
Blue Play. Ja. Ich bin nicht drauf get Menu oder irgend sowas. Ich bin nicht drauf gekommen, halt da Food einzutippen. Einfach Order Food.
Und das war's dann. Die simpelste Lösung eigentlich, man kommt nicht drauf. Aber das ist wie so oft
im Leben. Der Witz war ja auch noch irgendwie, man durfte das Essen, wenn man es dann gekriegt hat, noch irgendwie, bei mir waren es glaube ich 3 Tage, wo ich da die ganze Nacht durchgemacht habe, am nächsten Morgen mit solchen Augen in der Schule saß. Wenn man das Essen dann gegessen hat, dann ist man sofort an dem im Essen befindlichen Haarnadel, die da drin steckte, erstickt. Man musste das Essen durchsuchen, also Search Food, und dann hat man diese Haarnadel gekriegt und konnte sich dann später aus Handschellen befreien, wenn mich recht
entsinne. Ja, also es klingt so kompliziert, wie es ist. Also nee, es ist so kompliziert, wie es klingt, so rum ist richtig. Aber es hat ein...
Und das alles nochmal, ohne Komplettlösung, ja, ohne Internet, nur mit einem langen Scheit-Schüler-Lexikon, ja, also Das waren noch Zeiten damals. Damals begann der Tag noch mit einer Schusswunde.
Damals hat man auch noch ungefähr ein 5 Finger dickes Handbuch zu jedem Spiel mit dazu gekriegt, was man auch brauchte, um es zu spielen, weil man teilweise da irgendwie als Kopiermaßnahme, Kopierschutzmaßnahme draus zitieren musste oder sowas.
Genau, weil du hast gesagt, bei Freddy Pharmazist, hast du gerade erzählt, war es ja, man musste seinen Patienten, seinen Kunden Medikamente mischen und die Anleitungen, die Mischanweisungen standen halt in diesem Buch drin. Und ganz ähnlich war es auch bei einem King's Quest-Teil, da muss man Zaubertränke brauen und die magischen Beschwörungsformeln sowie die Inhaltsliste fand man, glaube ich, oder nur die Formeln, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren nur die Formeln, die fand man dann im Handbuch.
Sämtliche Handbücher kriegt man auf der Homepage von Elove übrigens zum Download.
Oh, und bei hier Land of the Lounge Lizards, da war es dann ein Album mit so Gesichtern von Frauen drin und Telefonnummern.
Genau, genau.
Du musst dann für die richtige Frau die richtige Telefonnummer raussuchen.
Süß. So war das. Also generell kann man sagen, Sierra war immer so der etwas erwachsenere Bruder oder verbittertere Bruder von LucasArts.
Der gerne mal abends auch ein Bierchen trinkt und immer so ein bisschen komisch riecht vielleicht.
Genau. Und man erkennt, ob Sierra drin steckt, eigentlich fast am Namen, weil wir haben, wer aufmerksam zugehört hat, schon öfter das Wort Quest in den Mund genommen. Also es gab Police Quest, Heroes Quest, respektive Quest for Glory, Conquest, Eco Quest und Space Quest. Unter anderem. Und dann haben sie noch, das mag dich vielleicht interessieren, Sebastian, ich hoffe, ich finde das jetzt nochmal. Ach hier, stand auf dem Zettel drauf. Die Incredible Machines Reihe haben sie gemacht.
Ja.
Dr. Brain haben sie gemacht. Der ein oder andere mag sich noch an die Cäsar-Reihe erinnern und an die Outpost-Reihe. Das ist auch alles.
Ja, und den Roten Baron nicht zu vergessen. Den hat ja auch ein Kumpel von uns gespielt. Ein Flugsimulator hatten die nämlich auch.
Stimmt.
Red Baron. Der war cool. Konnte man auf deutsche Zeppelins schießen.
Die hatten alles. Bis 2008, dann wurde die Firma leider, oder eigentlich war es ja schon das Ende vom Lied, wurde, glaube ich, schon 1999 eingeleitet, wenn ich das richtig gelesen habe. Wo dann quasi die Hälfte der, da wurden sie aufgekauft und die Hälfte, wenn nicht gar ein zwei Drittel der Besatzung quasi einfach mal über Bord geworfen. Also da war quasi das Anfang vom Ende und 2008 haben sie es eingestellt, was zur Folge hatte, dass viele Spiele, die eigentlich geplant geworden wären, nicht veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel der, lass mich lügen, 7. Teil von Space Quest.
Oh, den hätte ich glaube ich noch ganz gerne gesehen. Also von Larry, da gab es glaube ich auch 7 oder 8 Teile nachher. Bei den letzten Teilen war es nicht mehr so doll. Also der letzte gute war wohl Yacht nach Liebe und dann wurde es wohl irgendwie
das doof. War der letzte. Es gab dann noch so ein...
Nein.
Naja, lass mich doch ausreden, Sebastian. Es gab noch Larry
Nein.
Magna Cum Laude. was aber im Grunde genommen nicht mehr mit Larry war, sondern mit seinem Neffen. Ich habe vergessen, wer er hieß. Auf jeden Fall nicht Larry Laffer.
Also es gab noch Leisure Suit Larry Casino und Leisure Suit Larry 8 Lost in Space, nicht veröffentlicht.
Genau, das ist nicht veröffentlicht. Das wurde angekündigt zum Ende vom...
Ja, und Magna Cum Laude, was du sagtest.
Aber das ist irgendwie so ein billiger Abklatsch von Leisure Suit Larry. Das ist 2004 rausgekommen. Und ich habe das damals in der Hand gehabt und habe gedacht, oh, geil, neuer Teil von Larry. Habe das durchgelesen, habe gedacht, Moment mal, da ist ja überhaupt nichts dabei. Und das ist wohl irgendwie weniger ein Adventure, als dass man von A nach B läuft und dann irgendwelche Ingames spielen muss die ganze Zeit. Und die sind nicht wirklich gut. Und in diesem Interview mit Al Love wurde auch geschrieben, dass die wohl irgendwie was anderes geplant hatten, das zwischendurch nochmal wie so oft umändern mussten. Und dann war es am Ende was total Halbherziges bei rausgekommen, was aber wirklich ein Tanzen auf dem Grab von Larry ist.
Oh. Ja, schade. Aber ich denke, der Markt ist auf beiden... Nee, ich glaube, also Sex anzügliche Sexspiele, aber trotzdem harmlos und irgendwie jugendgeeignet mit diesem süßen Humor irgendwie. Das fehlt, glaube ich, momentan in der Spielelandschaft ein bisschen. Vielleicht gibt es da irgendwie mittlerweile was aus Japan. Ich kann es mir nicht vorstellen. Japaner und Humor. Ja, und Space Quest fehlt auch. Eine schöne Science-Fiction-Parodie.
Es gibt mittlerweile relativ viele... Fan-Sequels. Unter anderem, warte mal hier, Fan-Made Games, da muss ich erstmal draufklicken. Ich habe es mir eben auch mal angeguckt. Das müsste. Meine Fresse, wie hieß denn das noch? Space Venture? Nee, das, achso, pass auf. Die Two Guys from Andromeda haben ein Crowdfunding-Projekt gestartet und haben sich das Geld zusammengeschnorrt für eine neue Ausgabe von Space Quest, die aber nicht mehr Space Quest heißt, sondern Space Venture. Und das soll irgendwann demnächst mal rauskommen. Das sind die Original.
Ich will dieses Spiel in meinen Augen sofort.
Und es gibt ein ziemlich gutes Fan-Sequel, das ich leider hier auf meinen Daten nicht aufgeschrieben habe, aber im Beitrag verlinken werde. Das gibt es kostenlos zum Download. Ich habe mir ein Let's Play bei YouTube angeguckt, abgesehen von dem 20 Minuten langen Intro, hat sich das quasi...
Irgendwas piept gerade.
Das ist jetzt mein Pieper. Ich habe einen Feuerwehreinsatz. Wir müssen an dieser Stelle unterbrechen.
Okay, viel Spaß.
Danke, Sascha. Wir machen das dann weiter.
Lösch gut. Pass auf dich auf.
Wir hören uns gleich wieder, liebe Hörer. Gut, zurück vom Einsatz, Sebastian. Es war eine brennende Nacht. Für den Hörer sind nur wenige Sekunden vergangen. Für
die erzähl doch mal ein bisschen, Sascha.
Mehrere Stunden. Ach, war nicht so spannend. Es war ein brennender LKW, der gelöscht werden wollte. Und
der Feuer ist doch immer spannend.
Ja, Feuer. Wir haben viel Schweinerei und viel Schaum gemacht. Es war ein Spaß. Viel Spaß hatten wir aber auch bei unseren Sierra-Spielen immer gehabt, um jetzt den Bogen nochmal zu spannen, vom Real Life ins Computerleben hinein. Und da wollte ich noch gesagt haben, bevor der Pieper jäh dazwischen grätschte, dass Sierra Games oder gerade auch die Space Quest-Reihe sehr geprägt war von In-Games, nämlich Spielen, die man im Spiel spielen konnte. Das gab es auch bei Commander Keen, dass man in einem Spiel mal Pong spielen konnte, aber das war ja nun nicht unbedingt Sierra. Aber du erinnerst dich doch vielleicht an
ja, Astro Chicken, glaube ich, meinst du.
Astro Chicken.
Also man, das gab es doch auch, glaube ich, in zwei Ausprägungen. Einmal so eine Art Moonlander, wo man das Hühnchen quasi landen musste, und einmal so als Sidescroller-Shooter, wo man Eier abwerfen musste, oder?
Ja, genau. Das Original, dieses Moonlander-Imitat, das war Astro Chicken. Das müsste in Space Quest 2 gewesen sein. Und in Space Quest... meine Güte, jetzt komme ich ganz durcheinander. Keine Ahnung, in welchem Spiel das gewesen ist.
Nein, man musste Ich glaube, es war vier.
Ja, genau. MS Astro Chicken, also Mrs. Astro Chicken, war definitiv in Teil 4. Und das ist quasi eine Parodie gewesen auf Mrs. Pac-Man oder Miss Pac-Man.
Ach so.
Und das war das, wo man einen Huhn steuerte, das durch die Gegend geflogen ist, von rechts nach links, respektive die Landschaft ist gescrollt, dann in die andere Richtung. Und man musste Hindernissen ausweichen. Es gab Hunde, die einen an die Federn wollte. Es gab einen Farmer, der einen mit Schrot beschossen hat, wenn man nicht aufgepasst hat. Es gab ganz modern, die Feinde der Energiewende werden dieses Spiel lieben. Es gab Windräder, in die das Hühnchen fliegen konnte und dann filetiert nach unten gefallen ist. Und Füchse. Fliegende Füchse. Warum auch immer. Und man konnte aber Eier abwerfen. Auf den Farmer zum Beispiel und auf den Hund und denen dann so ein Ei ins Gesicht klatschen und hat dafür Punkte bekommen.
Genau, und das andere war Lunar Lander, das ist quasi, das Hühnchen kommt von oben und will landen und man hat nur eine begrenzte Menge an Bremskapazität sozusagen und muss dann versuchen, wirklich sanft aufzusetzen, ohne seinen gesamten Treibstoff zu verbrauchen.
The chicken has landed.
Die Mission ist erfüllt. Ein kleiner Schritt für ein Huhn, ein großer Schritt für die Hühnerheit.
Und man musste dieses Spiel spielen, aber man konnte es. War es fakultativ? Ich meine nicht im zweiten Teil.
Ich glaube, man musste das eine gewisse Zeit durchhalten. Die Spiele hatten, glaube ich, beide kein richtiges Ende so in dem Sinne. Man konnte die also quasi nicht weiterspielen, aber man musste eine gewisse Zeit durchhalten, um im Spiel dann weiterzukommen.
Und dann kriegte man einen Hinweis von den beiden entführten Programmierern, den Two Guys of Andromeda.
Genau, die war im Spiel sozusagen versteckt. Wie bei diesem einen Film mit dem, ist das Ingolf Lück gewesen? Peng, du bist tot? Deutschlands einziger und erster Hackerfilm. Der musste auch dann irgendwie so ein Spiel spielen, um einen Hinweis zu erhalten, wer der Mörder ist. Mhm. Kannst du dich an den Film noch erinnern?
Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Den habe ich nicht gesehen. Glaube ich nicht.
Der war großartig. Der lief ein paar Mal im deutschen Fernsehen. So auch eine deutsche Produktion. Ingolf Lück ist ein Hacker, der rausfinden muss, wer ständig irgendwie Leute mit Computern umbringt.
Aha. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ingolf Lück als Hacker.
Ja, das war großartig. Der hatte so einen Roboter, der ihm immer Bier geholt hat.
Oh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, sowas zu Hause zu haben. Ich arbeite noch dran an dem kleinen Kind, was mir Bier bringt. Aber so ein Roboter, das wäre auch eine Möglichkeit.
Kann sein, dass es demnächst kriegst. Ich habe jetzt gelesen, Google will Boston Dynamics kaufen. Also Boston Dynamics, das sind die, kennt man vielleicht von YouTube, das sind die mit dem Robodog und dem Patman. Das sind, glaube ich, jetzt momentan so die am weitesten fortgeschrittenen Menschen- bzw. tierähnlichen Roboter.
Aber
die können galoppieren.
Ja. Die können galoppieren, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Die können galoppieren und dieser Patman, das ist wirklich ein humanoider Roboter. Der ist so groß wie ein erwachsener Mensch oder vielleicht sogar ein bisschen größer. Hat Arme und Beine und kann auf den beiden Beinen wirklich stehen und ja nicht nur laufen, sondern wirklich so sich abfangen, wenn man ihn schubst und so weiter. Ja, der kann Ausfallschritte machen und der kann sich räkeln. Der kann auch so die Arme ausstrecken und in die Hocke gehen und so ein Kram. Und das Gleichgewicht dabei halten.
Patman.
Ja, ja.
Ist das dieses Ding, was Sheldon Cooper mal erfunden hat, was man in Sitzungen schicken kann, was dann quasi das eigene Gesicht zeigt? Aber das basierte irgendwie auf einem Tab, das auf einen Segway gebunden war oder sowas.
Nee, ich glaube, das Ding, das ich meine, ist ein bisschen fortgeschrittener. Das sieht eher so aus wie der T-100.
Dazu passenderweise habe ich ja gehört, bei den Dosenfischern, dass Google eine Firma gekauft haben soll, die Kampfroboter herstellt. Mag es sich vielleicht um die gleiche Firma handeln?
Ja, Sascha, ich denke, das ist die gleiche Firma. Dieser Robodog, das ist so ein vierbeiniges Teil, das ist wohl dazu gedacht, dass quasi die Leute ihren Kram damit transportieren können, also ihre Granaten und ihre Munition und so ein Kram. Minen,
Gewehre.
Genau.
Antrags.
So alles was. Oder vielleicht soll es auch die Gegner ins Bein, in die Wade beißen. Das habe ich noch nicht, also.
Dem Gegner ins Bein pinkeln, ja?
Ja, genau.
Das war auch eine Idee.
Mhm. Schöne Idee.
Die könnte aus Space Quest stammen. Da gab es übrigens auch ständig diese Androiden. Kannst du dich daran erinnern? Es gab den Arno, der hieß auch so ähnlich wie Arno. Der hat was mit Arnie drin gehabt. Also so ein Arnold Schwarzenegger-Verschnitt. Ja. Dann gab es im Space Quest 5 die weibliche Version davon.
Ja.
Die erstmal dich umbringen wollte. Die hatte auch so eine Tarnvorrichtung gehabt. Und man konnte die ausschalten, indem man ihr eine Banane in den Hintern geschoben hat.
Ne, echt jetzt?
Ja, wirklich. Weil das war irgendwie ihr Auspuffrohr oder sowas. Man musste das blockieren, indem man da eine Banane reinsteckt in irgendeinem Dschungel. Und dann konnte man die neu programmieren und dann war die auf einmal ganz lieb.
Das ist ja großartig. Und dieser männliche Arnold, ich glaube, der hat doch diesen tollen Satz gesagt, verpiss dich oder ich dreh dich auf links. Und wenn du dann nicht abgehauen bist, dann hat er dich wirklich auf links gedreht und dann musstest du laden.
Das war tatsächlich dann Space Quest 6 müsste es gewesen sein.
Ja, ja.
Und das war aber wieder ein anderer. Der war wohl mehr so auf diesen Replikanten basierend. Aber es gab wohl in den früheren Teilen noch einen Androiden, Kampf-Androiden, der mehr auf Arnie basierte. Aber wo du's gesagt hast, diese Synchronstimme war ganz furchtbar. Also ich fand Space Quest 6 ganz furchtbar synchronisiert.
Ja, das finde ich auch. Also im Original, auch die Erzählerstimme war irgendwie doof. Im Original waren die wirklich total witzig irgendwie. Und in der deutschen Version hat mir auch gar nicht gefallen, ja.
Das ist das, was man der Schmiede da ankreiden kann, im Gegensatz zu LucasArts, die sich ja wirklich immer auf sehr gute Synchronsprecher und Synchronschreiber verlassen haben, haben die da, glaube ich, die Sparvariante manchmal gewählt. Also dieser Satz, den Sebastian da vorhin erwähnt hat, der klang dann ungefähr, du gehst jetzt oder ich drehe deine Eingeweide auf links. Also auch so leiernd oder sowas. Also ganz furchtbar.
Ja, mochte ich auch nicht gerne.
Während da ja, das habe ich auch in diesem Allo-Interview gelesen, zum Beispiel für Larry ein regelrechtes im Original ein Casting betrieben wurde. Wer darf nun diesen Larry und wer darf diesen Erzähler sprechen?
Und
viele
von... Nee, sag du. Blödes Skype.
Und ja, dämliches Skype. NSA hört ja auch wieder mit. Und wundert sich, worüber wir hier reden. Über Killer-Androiden.
Ach, die haben das auch gezockt.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man sowas gezockt hat, wird man später auch Agent. Und das eine bedingt das andere. Entweder man kommt irgendwie über diese BWL-Schiene rein und ist ein totaler Verwaltungsfreak und freut sich halt gerne, Daten zu sammeln über alles und jeden und das schön säuberlich abzulegen. Oder man kommt irgendwie über diese Hacker-Seite rein. Ich denke, das sind die beiden Zugangswege, um bei der NSA oder wo auch immer zu landen. Ich glaube, beim BND ist eher die Variante, man muss ein guter Beamter sein, überbohrend. wie kommen wir jetzt vom BND? Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Wir sind wieder bei Spionage gelandet.
Bei den Synchronstimmen. Aber ich muss sagen, die Synchronstimmen von LucasArts, also die deutschen Synchronstimmen, zum Beispiel, denk mal an Day of the Tentakel.
Oh ja, das war auch
Hände weg von dem Hamster.
Ein Freund
von Also die waren jetzt auch nicht so die tollen Sprecher unbedingt.
Bei dem habe ich immer gedacht, das ist Absicht. Dass man schlechte Schauspieler gewählt hat.
Ja.
Aber was ich mit meinen etwas leergetrampelten Faden sagen wollte, mit den Nebenfaden, um mal auf die Hauptstraße zurückzukommen, im Original haben die sich verdammt viel Mühe gegeben, um da gute Synchronsprecher, was heißt Synchronsprecher, um da gute Sprecher für Larry und den Erzähler und ich denke auch für Roger Wilco zu finden. Und es ist schade, dass das in Deutsch nicht so rübergekommen ist.
Ja, finde ich auch. Ich habe übrigens, als du so plötzlich abberufen wurdest, gestern Abend noch ein bisschen Freddy Farkas weitergespielt und es ist tatsächlich eine Apothekersimulation. Also insofern ist, dass du da hinter der Theke stehst und dann kommen Kunden rein und die haben dann ihre Rezepte, die von betrunkenen Ärzten unleserlich ausgefüllt worden sind, also wie im richtigen Leben, die bekommt man dann und muss sie dann in seiner Hinterkabuffzimmer zusammenmixen aus irgendwie gefühlt 100 verschiedenen Chemikalien mit Messbecher, Waage, Dosierlöffel, Bunsenbrenner, Mörser und Stößel und so weiter. Und wenn man sich verhaut, dann mixt man die falsche Medizin zusammen und die Kunden, den Kunden wachsen Schnurrbärte.
Ich habe auch gesehen, man kann die selber schlucken und dann passiert auch ganz lustige Sachen. Also man stirbt ja auch relativ oft.
Oh, das habe ich noch nicht probiert.
Ich habe beim Let's Play das gesehen und fand auch das sehr speziell, wie man dann vor diesem großen Schrank steht und dann erstmal auf diesen auf das Becherglas klicken muss, damit man das Becherglas unten hinstellt. Dann muss man die einzelnen Dinger abmessen, in das große Becherglas rein und dann das umfüllen in ein kleines Flakon. Und dieses Flakon noch in einem Korken versehen. Und dann ist man erst fertig. Ich dachte, das ist eine super Apothekersimulation. Da hätten Pharmazeuten ihren wahren Spaß dran. Da wir ja zwei Pharmazeutinnen kennen in unserem näheren Freundeskreis, wissen wir auch, was wir Weihnachten schenken können.
Ich werde das an denen mal ausprobieren. Ich werde das denen mal hinstellen und mal fragen, was die davon halten. Also ist natürlich nicht die Haupthandlung von dem Spiel. Also das hat dann auch noch eine andere Handlung. Der Sheriff macht mysteriöserweise plötzlich irgendwie alle Geschäfte im Dorf zu und die Pferde leiden unter pathologischer Flatulenz, die einen auch umbringen kann, wenn man zu lange in der Nähe der Pferde sich aufhält. Und man stirbt auch sehr schnell. Also auch so, jetzt nicht immer an jeder Ecke, aber zum Beispiel auch sehr unvermittelt. Also man läuft da und spielt und nichts passiert eine ganze Zeit lang. Und dann kommt man an einen Sumpf und man klickt auf den Sumpf drauf und dann kommt, ach ja, das Wasser wird dich schon tragen. Und dann geht man so ein paar Schritte in den Sumpf rein und, oh doch nicht, du hast wohl die Oberflächenspannung falsch eingeschätzt. Und dann versinkst du und bist tot. So.
Na super. Das erinnert mich irgendwie an einen Space Quest Teil, wo man auf einem Planeten rausgeht aus dem Schiff und sofort umgebracht wird, weil es dort so heiß ist. Und man muss irgendwie eine Spezial-Thermo-Unterwäsche anziehen, um da auf dem Planeten zu überleben.
Und meistens kriegt man auch vorher so einen kleinen Hinweis, aber das ist auch mal so viel Text und das meiste davon ist witzig und einfach nur so zur Beschreibung der Landschaft da, aber wenn man dann diese entscheidenden Hinweise übersieht, auch so eine wirklich ganz typische Sache. Man braucht, also in seinem kleinen Labor hat man so einen kleinen Alkoholbrenner, so einen Kocher, Spirituskocher, und da braucht man Alkohol für. Und dann hat man aber erstmal keinen Alkohol.
Der
und
ist
dann
auf dem Mond wahrscheinlich.
Man geht zum Friseurladen und da steht eine Flasche Hochprozentiges rum und wenn man draufklickt, kriegt man sogar was angeboten von dem Friseur und der sagt dann, nee, ich bleibe heute trocken und so weiter und ich brauche diesen scheiß Alkohol. Und die Lösung war dann, man musste irgendwie so ein Einreibemittel, das Alkohol enthält, dann irgendwie finden und da reintun. Aber das war noch nicht mal so richtig ausgeschrieben, dass da Alkohol drin ist in diesem Einreibemittel, das man benutzen soll. Wohingegen halt der Alkohol, der als solcher ausgezeichnet war im Spiel, nicht genommen werden konnte. Also solche Stellen ärgern mich immer, weil dann steht man da und kommt nicht weiter und denkt, hier ist doch eigentlich eine Lösung und man käme jetzt sogar an das Zeug ran und so weiter und dann lehnt er das ab. Das ist doch total ärgerlich.
Das ist nur, um den Spieler zu ärgern. Aber um den Spieler zu unterhalten, du hast es gerade schon anklingen lassen, wenn wenn man so rumklickt und sich was anguckt, es ist immer alles super beschrieben. Also du kannst dann stundenlang vor den anderen Regalen stehen und dir angucken, was da alles drin steht. Also zu jedem Objekt gibt es A, eine witzige Beschreibung und B, auch einen blöden Spruch vom Protagonisten. Es gibt zum Beispiel bei Space Quest 6 ist man auch in einem Labor drin und dann gibt es halt einen Bunsenbrenner. Dann klickt man halt drauf, es ist ein Bunsenbrenner. Und dann klickt man auf die Gasflasche, die drunter steht und sagt, es ist eine Gasflasche, sie ist mit dem Bunsenbrenner verbunden. Du schlussfolgerst messerscharf, dass es sich bei dem Gas um Bunsen handeln muss.
Genau. Ja, genau, in diese Richtung geht das immer. Oder wenn man dann vor einem mysteriösen Raumschiff steht und dieses Raumschiff sieht mysteriös und bedrohlich raus. Lass uns reingehen und lass uns uns aufteilen, okay?
Genau so. Solche Sachen. Also dafür liebe ich Sierra halt. Das ist mal sehr, sehr schön gemacht. Also sehr viel Liebe im Detail.
Die waren so krank, wie ich es nie werden werde.
Ja, so ungefähr. Also man kann so ein Spiel auch einmal komplett durchspielen und dann ein zweites Mal oder ein drittes Mal und versuchen auf möglichst viele kreative Art und Weisen das Zeitliche zu segnen.
Ja.
Das passiert bei Sierra-Spielen sehr schnell, wenn man das möchte.
Man wird auch oft noch mit einer kleinen spezifischen Sterbeanimation belohnt. Also zum Beispiel gestern bei dieser Pferdeblähungen Tod quasi, der war dann so animiert, dass dann der Freddy Fargas dann stand, dann lief erst sein Gesicht grün an und dann explodierte sein Kopf.
Toll. Also,
ja, okay.
Es klingt nach einem Spiel, was ich unbedingt mal spielen sollte, weil ich es bisher noch nicht kannte.
Ja, wie gesagt, es gibt es umsonst im Internet, könnt ihr euch mal dran setzen, läuft mit ScumVM, also eigentlich ScumVM emuliert ja eigentlich LucasArts-Spiele, aber als denen die LucasArts-Spiele ausgegangen sind, haben sie damit angefangen, auch Spiele von anderen Herstellern, zum Beispiel von Sierra, in ihr Emulationssystem mit aufzunehmen.
Astro Chicken gab es auch mal als ausgekoppelte Version einfach zu kaufen, oder umsonst irgendwie, im damaligen Pseudo-Internet. Ich habe gerade mal danach gegoogelt, ist auf Anhieb aber nicht gefunden. Also sollte ich nochmal einen Link finden zu Astro Chicken, zu einer Spielwarenversion davon, dann werde ich es natürlich verlinken. Und das ist übrigens, ich habe hier gerade, als ich danach gegoogelt habe, eine Seite gefunden, die 7 schlechtesten Ingames in großartigen Spielen. Und da ist Astro Chicken meiner Meinung nach zu Unrecht drin gelandet. Ich habe,
ja, das finde ich auch.
Ja, dann im Nachhinein Astro Chicken teilweise noch über Stunden gespielt. Ja, auch andere Leute, was weiß ich, brechen in Banken ein, verprügeln Kinder auf der Straße. Ich habe Astro Chicken gespielt, mein Gott.
Ja, mein Gott, muss ja auch sagen, das ist jetzt auch nicht viel blöder jetzt als zum Beispiel Space Invaders. Also, das ist auch immer nur dasselbe und wenn man durch ist, fängt es von dir von vorne an. Also,
wie gesagt, Sierra hat dann irgendwann mal die Segel gestrichen, den Betrieb eingestellt, 2008. Haben sich relativ lange gehalten, ohne von EA Games gekauft worden zu sein. Hatten aber zwischenzeitlich auch mal die Besitzer gewechselt. Und ja, es bleiben eigentlich die guten Erinnerungen und wenig Rohrkrepierer, wie man sie dann, wir haben es ja in unserem EA Games, ich hänge gerade bei EA Games, bei unserem LucasArts-Podcast schon erwähnt, bei EA Games produziert worden sind gegen Ende des Daseins dieser Software-Schmiede, der befreundeten Mitbewerber.
Sollen wir mal eine Wertung mal machen für Sierras Lebenswerk?
Ich wollte noch ganz kurz was einwerfen und zwar, dass es noch ein Spiel gibt, was man vielleicht nicht unbedingt mit Sierra in Verbindung bringt auf den ersten Blick, was wir aber auch gerne gespielt haben und auch viele Leute gespielt haben und weiterspielen, nämlich Half-Life.
Richtig, das ist von Sierra vertrieben worden, richtig?
Genau, von Valve entwickelt, aber von Sierra vertrieben. Und lebt ja in unseren Herzen und Computern weiter in Form von Counter-Strike. Bam!
Ja, und Half-Life 2 Episode 2 war, glaube ich, das Letzte, was rausgekommen sind. Und wir warten jetzt schon seit 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren endlich auf die Episode 3, die mal kommt, um zu wissen, wie dieser Epos abgeschlossen wird.
Das kommt zeitgleich mit Duke Nukem Forever Ever. aber um deinen Vorschlag nochmal aufzugreifen, und da wir ja ständig aus der Leitung fliegen, warum auch immer, würde ich auch wirklich sagen, dass wir mal zur Endwertung kommen. Sierras Lebenswerk. Wir haben ja damals bei LucasArts festgestellt, ist auch mehrfach eingeflossen heute in diesen Podcast, dass sie am Ende ganz schön viel Gülle produziert haben. Und ich habe auch eben vorhin gesagt, bei Sierra ist es nicht. Also wenn ich mir die Liste der Spiele durchgucke, die Sierra verbrochen hat, verantwortet hat, wüsste ich auf Anhieb wirklich keinen Titel, wo ich sagen würde, das war totale Gülle. Da würde ich nicht auf dem Grabbeltisch 5 Euro für hinlegen. Insofern
ja.
Sage ich, Sierra ist für mich immer meine Nummer 1 gewesen und bleibt es auch heute. Und ich gebe jetzt einfach mal 10 von 11 Punkten für Sierra. So.
Boah, scharf. Hattest du LucasArts nicht auch 10 Punkte gegeben?
Nein, ich glaube nicht, dass ich den 10 Punkten gegeben habe.
Ja, was du sagst, stimmt. Aber man muss sagen, LucasArts hat zum Schluss auch mehr produziert. Also mehr unterschiedliche Titel und nicht immer nur mehr von demselben. Und die Spiele waren fairer. Also, das ist doof, wenn man keine Lösung zum Spiel hat und man kommt nicht auf die Lösung, da kann man das Spiel quasi wegwerfen. Also wenn man selber nicht drauf kommt, weil teilweise sind die Rätsel wirklich so unlogisch. Man wird auch so in die Irre geführt, wie ich gerade eben mit dem Schnaps. Ich hätte es noch stundenlang probieren können, irgendwie an diesen Schnaps ranzukommen von dem Friseur, wo die Lösung aber ganz woanders lag, aber nicht so offensichtlich. Und das war eigentlich für Sierra relativ typisch. Also auch Larry und so weiter, ohne Komplettlösung konnte man sich an einem einzelnen Rätsel wochenlang aufhängen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die jetzt irgendwie besser waren. Ich gebe denen genauso viel wie der Powerplay, LucasArts auch 10 Punkte. Schwere, unlösbare Rätsel sind einfacher als schwere, aber lösbare Rätsel zu designen.
Boah. Denkt drüber nach, über diese weisen Worte von Sebastian, wenn ihr vielleicht ein Computerspiel unter dem Weihnachtsbaum findet und es auspackt.
Denkt an Herr Löw und seine Crew.
Genau, denkt an uns. Liked uns bei Facebook. Schreibt uns gerne mal. Freut euch auf die nächste Ausgabe im neuen Jahr. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt uns auch im neuen Jahr treu.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ein gutes, besinnliches, gesegnetes Weihnachtsfest und eine berauschende Neujahrsfeier wünschen euch die dreibeinigen Postcaster. In diesem Sinne, tschüss!